Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 10. Oktober 2024 mit einem Update.
Dem deutschen Wald.
Der Ukraine.
Dem Deutschland-Ticket.
Dem 7. Oktober.
Deutscher Angst.
Zerstörung.
Deutschen Unis.
Shamjaf.
Dem deutschen Aktienindex.
Einer guten Nachricht.
Katrin Rönicke.
Einem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich fange an mit einem Update, und zwar hatte ich letzte Woche, da hast du mich übrigens draufgebracht, vielen Dank nochmal, eine Petition eingereicht.
Ach so, wie, beim Petitionsausschuss?
Ja.
Och.
Und ich habe einen Brief vom Bundestag bekommen. Kennst du das? Hast du das auch, wenn du so Briefe von so ganz förmlichen, wenn du schon so siehst, so, dass der Bundesadler ist schon auf dem Briefumschlag und so, hast du dann auch kurz so ein ungutes Gefühl? Ich habe dann immer dieses, habe ich was angestellt?
So. Ja, es ist also bei mir kommen solche Briefe halt entweder von der Staatsanwaltschaft oder von
genau.
der Polizei. Oder,
ja, genau.
Aber, ja, das stimmt schon. Ja.
Nein, also es war der Petitionsausschuss, der mir geschrieben hat und er schreibt, sehr geehrte Frau Rönicke, Ihre Zuschrift ist beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingegangen bzw. ihm zugeleitet worden. Sie erhalten zu gegebener Zeit weitere Nachricht. Ich bin gespannt, wie lange das jetzt dauert. Worum geht's? Ich hatte eine Petition eingereicht, dass AMELAG, also dieses Abwassermonitoring-System, was wir aktuell haben, was aber zum 31.12.2024 auslaufen soll, dass das bitte weiter fortgeführt werden soll.
Das heißt, das ist jetzt noch nicht online, sodass ich mitzeichnen könnte?
Nein, leider nicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, und deswegen habe ich es auch, also ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie lange das jetzt alles dauert. Weil ich kann mir vorstellen, du hast letzte Woche einen ziemlichen Rant losgelassen gegen Change.org und wie sie alle heißen. Wie heißen sie denn eigentlich alle? Es gibt Change, es gibt noch so
Init,
eine Init,
oder so ähnlich.
Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass manchmal diese Dinger trotzdem gut sind, weil, jetzt gucken wir mal, wie lange es dauert. Also kann ja auch sein, dass der Petitionsausschuss sich erst im Januar damit beschäftigt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ne?
Klar, man kann da verschleppen, wenn man will, ne? Ja, das stimmt. Na gut, und bei diesen privaten Petitionsplattformen, die zwar politisch nichts bringen oder zumindest unmittelbar nichts bringen, schaffst du es immerhin bei hinreichender Größe der Petition Presseberichterstattung zu kriegen.
Wenn du Glück hast, ja.
Das wenn, ja, klar, wenn du Glück hast. Aber die sind ja, ich finde die Presse, das ist ja schön, die Presse ist ja komplett verzweifelt. Die berichten ja alles. Ja, du musst dir nur mal angucken. Ja, also du musst die Verzweiflung der Presse, die kann man immer total gut am Wochenende sehen. Mhm. Ja, du hast dann am Wochenende hast du immer so vollkommen absurde Einwürfe, gerne von den Ferengi, gerne auch Spahn. Muss man darauf achten, wann Spahn irgendwelche Sachen erzählt. Immer dann, wenn am Wochenende die Presse sowieso verzweifelt ist und irgendwas melden will, was trotzdem von vermeintlicher Relevanz ist.
Was gut klickt.
Ja, genau. Darum hauen die Ferengi und so mancher sonst am rechten Rand halt gerne am Wochenende ihren Kram raus. Ja.
Naja.
Von daher ist das mit diesen Petitionen vielleicht doch nicht ganz so schlimm, wie ich behaupte.
Vielleicht ist es wie so oft im Leben sowohl als auch. Mach beides. Reich eine Petition beim Petitionsausschuss an, guck, wie lange es dauert. Ich berichte weiterhin, ne? Immer wenn es ein Update gibt. Ich finde das jetzt auch ein ganz gutes Live-Experiment. Ich habe schon mal eine Petition eingereicht, habe ich dann gemerkt. Da war noch meine alte Adresse angegeben. Es ist also schon ein Weilchen her. Nämlich damals hatte ich mir gewünscht, dass die Winterzeit abgeschafft wird.
Du meinst die Sommerzeit?
Nee, ich wünsche mir ja, dass die Winterzeit abgeschafft wird.
Du willst, dass die Normalzeit abgeschafft wird?
Ja.
Das ist aber nicht normal.
Naja, die EU hatte sich ja auch entschlossen, eins von beiden abzuschaffen. Und ich glaube, da war auch im Gespräch, die Sommerzeit zu lassen, durchgehend. Mhm. Also so abwegig ist das gar nicht, wie du das jetzt hier darstellst.
Weiß ich nicht. Also,
und da habe ich nämlich irgendwann die Antwort bekommen, ja, diese Petition ist schon so oft bei uns eingegangen und der Petitionsausschuss beschäftigt sich nicht mit der gleichen Sache zweimal.
Ah.
Mhm.
Das heißt, okay.
Auch interessant.
Das ist nicht gut. Das ist aber nicht gut, weil könnte ja sein, dass es irgendwelche, jetzt nicht unbedingt bei der Zeitumstellung, aber bei irgendwelchen anderen Geschichten neue bahnbrechende Erkenntnisse gibt, was ja in so 10-Jahres-Rhythmen durchaus mal möglich ist, sodass es sich vielleicht lohnen würde, sich damit nochmal zu beschäftigen.
Weiß ich auch nicht, ob es nur für die Legislatur gilt oder so. Okay, das kann ich mich jetzt nicht erinnern. Das ist zu lange her. Wie gesagt, das war noch eine sehr alte Adresse und ich wohne jetzt hier in dieser Wohnung seit 12 Jahren. Ja. Insofern. Aber ja, kommen wir zur Ukraine. In der Ukraine ist ja die Lage sehr schlecht. Generell ist gerade wahrscheinlich einfach auf der ganzen Welt zu viel los. In den USA hat ein Hurricane namens Milton Florida angesteuert. Darum hat der Präsident Joe Biden einen eigentlich für diese Woche geplanten Besuch in Deutschland abgesagt. Hier sollte es nämlich ein Treffen geben. Mehrere Regierungschefs aus Europa, aus den USA und auch unsere Regierung natürlich auch, wollten mal wieder zusammenkommen und darüber sprechen, wie sie die Ukraine denn unterstützen können. Das findet jetzt nicht statt, aber ich habe heute Morgen schon mitbekommen, Selenskyj muss in der Stadt sein.
Ja, der ist doch auf Europatour, ne?
Genau, der geht jetzt auf Europatour, klappert eine Hauptstadt nach der nächsten ab und macht so richtig Klinkenputzen für mehr Unterstützung. Die wird dringend gebraucht. Also Russland ist die Woche im Süddonbass wieder weiter vorgestoßen, hat weitere Ortschaften eingenommen. Charkiw und Pokrowsk stehen sehr stark unter Druck. Pokrowsk ist, haben wir jetzt schon öfters drüber geredet, wenn das eingenommen werden sollte und es wird der Ukraine immer schwerer oder fällt der Ukraine immer schwerer, die Stadt zu verteidigen, dann würde das, ich spreche schon so, als ob es nicht mehr abzuwenden wäre, aber ich glaube, es ist auch vielleicht nicht mehr abzuwenden, dann ist das ein harter Verlust für die Ukraine, weil dort eben sehr wichtige Versorgungslinien langgehen. Das heißt, eigentlich muss jetzt, wie immer, eigentlich schon seit 2 Jahren, alles in unserer Macht Stehende getan werden, um die Ukraine zu unterstützen. Und ich wiederhole eigentlich jede Woche das Gleiche hier. Bringe aber immer wieder andere Menschen mit, die schlauer sind als ich, was diesen ganzen Konflikt angeht. Diese Woche habe ich Claudia Major mitgebracht. Das ist die Forschungsgruppenleiterin für Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und die hat diese Woche nämlich bei Maischberger auf die Frage, wie ist denn eigentlich die Stimmung in der Ukraine, Folgendes gesagt.
Die Stimmung ist so eine Mischung zwischen Ohnmacht, Verzweiflung und gleichzeitig der Überzeugung, dass sie weiterkämpfen müssen. Also Ohnmacht und Verzweiflung, weil sie sehen, dass es für die Ukraine gerade extrem schlecht läuft militärisch, dass sie sehen, dass die westliche Unterstützung abnimmt. Und gleichzeitig die Überzeugung, dass ihnen eigentlich gar keine Wahl bleibt, außer weiter zu kämpfen, weil das Einstellen der Verteidigung dazu führen würde, dass sie von Russland überfallen würden. Und dieses Gefühl von Ohnmacht und gleichzeitig Entschlossenheit ist etwas, was man gerade als ein Besucher, der nach 3 Tagen wieder ins friedliche Europa zurückkehren kann oder ins Westeuropa zurückkehren kann, unheimlich schwer zu ertragen ist. Es ist auch eine große Unverständnis gegenüber den Westeuropäern, dass wir offensichtlich nicht verstehen wollen, dass Russland eine strukturelle Herausforderung ist, dass Russland die Ukraine als eigenständigen Staat wirklich abschaffen will und dass wir die Dramatik der Situation nicht so richtig begreifen.
Oder um es mit den Worten von Christian Mönnig, ich werde einmal jede Woche jetzt nur noch darauf verweisen, mehr bitte, hallo, nehmt diese Situation ernst und nicht so rumschludern. Christian Mölling war gestern auch wieder bei ZDF heute live und der hat es so gesagt.
Aus der Sicht der Ukraine gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine Alternative, weil man davon ausgeht, und ich glaube berechtigterweise, dass wenn man sich nicht mehr verteidigt, dass man dann stirbt. Diese Ansage hat Putin von Anfang an gemacht. Und das passiert auch jetzt schon bei den Gebieten, die von Russland eingenommen werden, dass die Menschen systematisch gefoltert, erschossen, vertrieben werden oder verkauft werden. Alles das findet jetzt schon statt. Das ist die Motivation dahinter. Das ist, glaube ich, teilweise kein Heldentum, sondern es geht tatsächlich ums nackte Überleben. Das muss man sich vor Augen führen. Das ist eine Form von Motivation, die uns sicherlich sehr fremd ist. Aber so unterschiedlich sind die Welten tatsächlich, in denen wir hier leben und Interviews führen und die auf der anderen Seite seit 2 Jahren an der Front um ihr nacktes Überleben kämpfen.
So ist die Lage in der Ukraine.
Ich bleibe diese Sendung ausschließlich im Inland, habe ich festgestellt, und fange an mit dem Wald. Alle 10 Jahre lässt die Bundesregierung nämlich den Zustand des Waldes ermitteln. Bundeswaldinventur heißt das. Da wird also der Wald geschlossen. Du kennst das ja vom Aldi. Der wird geschlossen und dann wird durchgezählt. Gerade ist sie veröffentlicht worden, diese Bundeswaldinventur. Bevor die Faktenchecker jetzt fakten, war ein schwacher Scherz. Ist gerade veröffentlicht worden mit Daten bis 2022, also 2012 bis 2022 haben sie geguckt und gesehen, dass mehr Biomasse verloren gegangen ist, als zeitgleich aufgebaut werden konnte. In den letzten 10 Jahren ist die Waldfläche nur um 0,13% gestiegen und der Wald ist dieser Tage keine Kohlenstoffsenke mehr, sondern seit 7 Jahren schon eine Kohlenstoffquelle. Das ist eigentlich die wesentliche Information daraus. Das ist, wir können uns auf den Wald nicht verlassen, jedenfalls nicht auf den Wald in dem Zustand, wie er sich heute befindet. Also diese Nadelholzplantagen, die wir zumindest hier rund um Berlin überall sehen. Im Netz gibt es ganz viele Daten. Die sind allerdings sehr roh aufbereitet. Also einfach so, ja, Schneidereit, kopieren Sie mal die Excel ins Internet, so ein bisschen. Aber wer es sich angucken will, kann sich gerne angucken. Ich habe es dann nicht allzu lange ausgehalten. Aber interessant fand ich ein Datum, und zwar, wem der Wald gehört. Da macht man sich ja eigentlich so, also ich mache mir da nie so Gedanken drüber, wenn ich so im Wald rumlaufe.
Ja, nicht?
Nee, überhaupt nicht. Das ist nämlich ungefähr halbe in öffentlichem und zur Hälfte im privaten Besitz. So, jetzt hat jetzt für mich auch erstmal keine tiefere Bedeutung, außer dass natürlich da sehr viele vermutlich reiche Menschen dran beteiligt sind. Also würde mich nicht wundern, wenn dieser Landbesitz sich auch bei den oberen 10% konzentrieren würde.
Weiß ich gar nicht, weil das ist ja auch sehr pflegeintensiv. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Prestigeprojekt ist wie eine Yacht oder ein Auto oder so.
Naja, das Schöne daran ist, es ist Land. Und Land ist das Einzige, das nicht vermehrbar ist. Du willst Land.
Ne? Verstehe.
Dadurch komme ich da drauf. Also klar, es gibt auch Leute, die haben irgendwie ein kleines Wäldchen irgendwie mal geerbt oder weiß der Geier was.
Ja, eben.
Aber
ich kenne super viele Leute, die irgendwie sich um Wald kümmern, weil sie einen Wald haben. Und das sind alles sehr normale Leute. Aber das ist nur anekdotische Evidenz. Das ist jetzt keine echte Evidenz.
Immerhin irgendeine Evidenz. Ich habe gar keine. Also nur so diesen Lesetipp halt zur Bundeswaldinventur. Jetzt müsste der umgebaut werden. Waldumbau ist ja seit vielen Jahren ein Thema. Habe ich ja auch schon mal eine Sendung drüber gemacht mit dem Bergwaldprojekt. Und das ist halt so ein Ding, das schaffst du halt nicht von heute auf morgen. Das ist eine, so was weiß ich, so eine Buche, Fichte, Eiche, wie sie alle heißen, die jetzt Fichte nicht gerade, aber was halt kein Nadelholz ist, das braucht halt auch lange, um zu wachsen. Ne? Also das ist nicht umsonst, sagt man, oh, guck mal, eine 100-jährige Eiche. Dauert halt ewig und sie speichern auch nicht kontinuierlich CO2. Also ich bin jetzt nicht mehr sicher, das hatte mir in irgendeiner Sendung auch schon mal jemand gesagt, der sich auskennt. Ich glaube, die ersten 50 Wachstumsjahre sind die eine gute CO2-Senke und danach ist es eigentlich vernachlässigbar.
Interessant.
Oder waren es 100? Siehst du, ich müsste so, ich habe zu viele Sendungen produziert in meinem Leben, sodass ich das so jetzt nicht mehr finde.
In deinem Kopf.
In meinem Kopf. Und jetzt kommt irgendwer um die Ecke und sagt, ja, dann mach doch Transkripte. Nein, ich mache keine Transkripte.
Okay. Ich bleibe bei der Natur.
Ja.
Ich bleibe bei der Natur und bei der, naja, letztendlich hast du ja auch gerade schon ein bisschen von der Zerstörung der Natur gesprochen. Es gab diese Woche noch mehr Nachrichten, die alle zu diesem Thema passen. Ich habe sie mitgebracht. Am Anfang habe ich ihn schon genannt, da war Milton, der Hurricane. Der hat einiges an Zerstörung angerichtet und dann denken die Leute ja gerne so, ja, ist halt eine Naturkatastrophe, kann man nichts machen, ist halt so, kommt alle paar Jahre wieder, jada, jada, jada. Jetzt ist aber gerade Milton ein ganz gutes Beispiel dafür, wie wir selbst, also als Menschheit, zu dieser Zerstörung immer mehr beitragen. Das haben die Klimareporter diese Woche ganz gut auseinanderklamüsert. Stefan Ramsdorf hat es auch, ich weiß gerade nicht mehr, hatte er es in der Taz oder im Spiegel geschrieben. Egal, wir haben ja zum Glück sowas wie Attributionsforschung mittlerweile. Das heißt, es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die untersuchen, ne, Wetter und Klima sind zwei verschiedene Dinge, aber Klima beeinflusst Wetter und wie hängt das eine eigentlich mit dem anderen zusammen?
Und wie viel X macht Y? Ja.
So ungefähr, genau. Und bei Milton kann man eben ganz gut sagen, dass er so stark war, hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass wir einen starken Klimawandel haben. Also Hurricanes, kann man unterm Strich sagen, werden stärker, weil, das haben wir auch schon ganz oft in der Sendung gehört, dass Meerwasser so heiß ist. In diesem Fall jetzt der südwestliche Golf von Mexiko, der eine stark erhöhte Temperatur aufgewiesen hat in den letzten 2 Wochen vor allem. Und die Forschenden, die sich damit auseinandersetzen, Klimawandel, was hat er damit zu tun? Die sagen, dass der Klimawandel diese hohen Temperaturen, die sicherlich auch so schon mal gegeben hat, ja, aber der Klimawandel hat sie um 400 bis 800 Mal wahrscheinlicher gemacht. 400 bis 800 Mal.
Das ist ordentlich.
Das ist schon ziemlich, ziemlich ordentlich. Das heißt, ja, es ist Wetter, aber das Klima sorgt dafür, dass das Wetter immer, immer unangenehmer wird. Die nächste Nachricht, auch eine Zerstörungsnachricht, ist vom WWF, der einen Living Planet Report veröffentlicht. Und das schon seit den 70er Jahren, seit 50 Jahren veröffentlicht der WWF den Living Planet Report. Und im 2024er Bericht halten sie fest, dass auf diesem Planeten immer weniger Tiere leben. So, also wir haben immer weniger Artenvielfalt. Mhm. Sie untersuchen darin ganz bestimmte Arten. Ich glaube, es waren irgendwie über 5000 Wirbeltierarten, die sie beobachten seit 50 Jahren und halt gucken, ja, wie verändern sich da die Populationen eigentlich auf diesem Planeten. Und ich muss echt schlucken. Diese Zahl.
Das ist richtig, ist dramatisch, ja.
Also der Living Planet Report zeigt, ich zitiere jetzt den WWF, dass über 50 Jahre hinweg der Rückgang der erfassten Bestände um 73% seit 1970 besteht. 73%. Das ist ein Mittelwert, also die Standardabweichung oder der Fehlerbereich liegt zwischen 67% und 78%. Und ich finde, das mit dem Wald, das mit dem Hurricane, das mit dem Klima, jetzt das mit den Tieren auch noch. Man ist ja bei solchen Meldungen kommt man sich immer so ein bisschen vor wie so der Chronist des Untergangs, ja. Also so ja. Eigentlich als Journalist so ein super deprimierender Job. Und ich weiß auch immer nicht, wie ich mit solchen Meldungen konstruktiv umgehen kann. Das erste ist natürlich, dass man sagt, gut, angesichts des Grauens, was um einen herum ist, es geht ja mit den anderen, mit dem Ukraine-Krieg, mit dem Nahostkrieg, ist es ja ähnlich, ist es ja schon mal viel, wenn man einfach Zeugin oder Zeuge der Geschehnisse ist, anstatt wegzuschauen. Und gleichzeitig, gerade auch bei diesen Umwelt- und Klimathemen, finde ich es in der aktuellen Situation so wichtig, darauf zu beharren und das immer wieder zu benennen, weil, wenn ich mir so die Politik anschaue in Deutschland, dann ist ja die CDU gerade in den meisten Umfragen so die stärkste Partei hier. Ja. Und diese Partei rennt gerade mit Forderungen durch die Gegend, das mit dem Klimawandel nicht ganz so ernst zu nehmen, Verbrennerverbot zu stoppen.
Der Beste war doch der große Nagus dieser Tage wieder, der gesagt hat, ja, nach mehreren Jahren des Green Deals muss jetzt auch mal wieder auf die Wirtschaft geguckt werden. Mhm. Und ich dachte, ja, hast du irgendwas wirklich nicht verstanden, mein Freund?
Ja, dazu war auch Marcel Fratscher die Woche, der sich sehr aufgeregt hat, weil er eben auch nochmal ganz gut auf, also Marcel Fratscher vom DIW, also Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, der auch gesagt hat, wenn wir den Green New Deal jetzt abschwächen oder sogar zurückdrehen, was sowohl die CDU als auch die FDP ja quasi fordern, also das Verbrennerverbot, das auf EU-Ebene kommen soll, ist Teil des Green New Deals. Auch Teil des Green New Deals ist es, dass Landwirtschaft und generell auch Verkehr ihren Beitrag leisten müssen, um klimaneutral zu werden. Und alles das stellen sowohl die CDU als auch die FDP in Frage. Bei der FDP kann es einem fast ein bisschen egal sein, außer dass sie leider an der Regierung sind. Ja?
Bei der FDP kann es einem fast ein bisschen leid tun, weil das derart stumpfsinnig ist, was die raushauen. Mhm. Also das ist eigentlich das, was mich an denen immer wieder so erschüttert. Das ist so also intellektuell unterirdisch, dass ich mir manchmal richtig Sorgen mache.
Um die FDP. Leute das
um die FDP und deren Anhänger und so. Also das ist ganz, ganz schrecklich. Aber der Witz ist doch, oder das Angenehme, finde ich. Und darum finde ich, sollte man auch unbedingt alles lesen, was Miriam Vollmer in die sozialen Netzwerke gibt. Auch die CDU wird da nicht wirklich raus können, es sei denn, sie sind bereit, Gesetze zu brechen.
Ja.
Was ich mir jetzt durchaus vorstellen kann.
Miriam funktioniert so ein bisschen oft auf dieser Schablone, ja, die EU hat ja das und das vorgegeben, also muss Deutschland das tun. Was sie nicht einkalkuliert ist, dass Deutschland sich auch dafür einsetzen kann, das auf EU-Ebene zurückzudrehen, was sie ja versuchen. Oder dass Deutschland einfach sagen kann, machen wir nicht und dann mal gucken, was passiert.
Ja, dann zahlen wir Strafen oder wir müssen Strafen zahlen und das wird dann irgendwie verhandelt.
Ja.
Zweifelsfall kriegst du dann noch solche komischen Länder wie Ungarn oder die Slowakei auf deine Seite geholt und hast dann tatsächlich auch eine Handlungsmacht in der EU.
Mhm.
Kann dir auch, kann dem Klima passieren, ja.
Ja, leider. Deswegen, ich finde, als Journalistinnen und Journalisten haben wir da schon auch die Pflicht, den mächtigen TM immer auf die Finger zu schauen und nicht nur auf die Finger zu schauen, sondern auch auf die Finger zu klopfen und immer wieder zu konfrontieren, was eigentlich ihre Verantwortung gerade ist und wo sie dieser Verantwortung nicht nachkommen. Und ich finde es wirklich, also so sehr man sich über die Ampel aufregen kann, das kann man den ganzen Tag tun, gerne. Und ich reg mich auch oft auf. Aber die Vorstellung, dass diese CDU an die Regierung kommt, mit den Forderungen, mit denen sie gerade durch die Welt geht. Also der WWF zum Beispiel hat ja da auch, ich glaube, den hattest du sogar vorgestellt, diesen Check zu Klima- und Umweltthemen vor der Europawahl. Jedenfalls hat da die FDP natürlich am allerschlechtesten abgeschnitten, klar. Aber wie gesagt, ob die nochmal in den Bundestag kommen, nächstes Mal ist eh ein Fragezeichen dran. Aber die CDU hat halt auch richtig schlecht abgeschnitten. Also man kann sagen, dass die den Klimaschutz eigentlich auf allen Ebenen gerade torpedieren. Auf Landesebene, das haben wir in den Landtagswahlen in Brandenburg, in Thüringen, in Sachsen gesehen, aber auch auf Bundes- und EU-Ebene. Insofern weiß ich halt nicht, wo will ich eigentlich hin? Ja, Ampel kritisieren, da kam ich her. Also ich glaube, es wird nicht besser. So, das wollte ich nur sagen.
Ja, das Problem ist halt, dass die CDU und im Grunde alle, selbst die Grünen wissen das, sie handeln nur nicht dementsprechend, die wissen halt, dass sie damit Wahlen gewinnen können mit dieser Haltung. Und da gibt es auch diese Woche ein sehr schönes Ding, und zwar gibt es eine Langzeitstudie zu den Ängsten der deutschen Bevölkerung. Mhm. Die macht die R&V-Versicherung seit 1992 jährlich repräsentativ mit einer 2400er Stichprobe. Also nicht schlecht. So. Und jetzt kommen die 10 größten Ängste der Deutschen. Vielleicht auch so ein bisschen zum persönlichen Realitätsabgleich von Platz 1 runtergezählt.
Ja.
Steigende Lebenshaltungskosten, Überforderung des Staats durch Geflüchtete, Wohnen in Deutschland könnte unbezahlbar werden, Spannungen durch Zuzug ausländischer Menschen, Platz 4, zweimal Migration.
Ich wollte gerade sagen, was ist der Unterschied zwischen 2 und 4?
Überforderung durch Staats durch Geflüchtete, das sind die Asylanten.
Ah ja, okay, stimmt. Und das andere
Zuzug
ist Migration
ausländischer
generell.
Menschen ist, genau. Platz 5, Steuererhöhungen und Leistungskürzungen.
Es ist auch interessant, dass 5 gleichzeitig Leistungskürzungen und Steuererhöhungen ist, ne?
Ja, es kommt ja ungefähr aufs selbe raus.
Nee, ich finde es zwei sehr unterschiedliche Dinge.
Ach so, ja, gut, stimmt, ist die Frage, an welchem Ende du fragst,
ja,
ne?
Ja,
genau, stimmt.
Naja, 6.
6, Überforderung der Politikerinnen und Politiker. 7, Spaltung der Gesellschaft. Dann schlechtere Wirtschaftslage. Dann weltweit könnten autoritäre Herrscher immer mächtiger werden. 10, politischer Extremismus. Am stärksten gewachsen ist politischer Extremismus. Mhm. Am stärksten gesunken ist Wohnen in Deutschland könnte unbezahlbar werden. Überforderung durch Geflüchtete ist unverändert. Und außerdem am stärksten gesunken, die Angst um steigende Lebenshaltungskosten, und die ist trotzdem auf Platz 1 geblieben, auch ganz spannend. Mhm. So, wo will ich damit hin? Ich mache gleich weiter mit den Daten aus dieser Studie. Wir haben ja ein Problem, also wir haben die Erderwärmung, die sich zu einer Klimakrise auswachsen kann und nach allem, wie es aussieht, auch wird. Und die Leute haben Angst ums Geld und um Migration. Und das große Problem sehe ich da halt, wo die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung anscheinend nicht in der Lage ist oder nicht willens ist, aus diesen beiden Sachen, also oder drei Sachen, Angst ums Geld, Angst um Migration, eine Verbindung zur Erderwärmung herzustellen.
Mhm.
Und ich glaube, dass solange das nicht gelingt, den Menschen klarzumachen, ich kann verstehen, dass du Angst um dein Geld hast. Ich, Holger Klein, ich habe auch Angst um mein Geld. Ja? Ich habe auch Angst um die Rente. Mir ist aber klar, dass mit steigender Erderwärmung mein Geld viel stärker in Gefahr ist, als wenn wir versuchen, das irgendwie aufzuhalten und das vielleicht Geld kostet. Und diese Verbindung, diese einzelnen, wie nennt man das denn, diese einzelnen Angstthemen mit dem großen Überbau Klimawandel, Erderwärmung, Klimakrise, wie auch immer du es nennen magst, das müsste irgendwie geleistet werden. Und das ist eigentlich was, was die Medien leisten müssten.
Ja.
Und da scheitern sie allzu oft, weil sie viel zu viel He-Said-She-Said-Journalismus machen. Und ja, halt gucken, dass die Überschrift gut klickt. Also da, das ist so ein bisschen das Problem. Und da kannst du als Journalistin, als Journalist, da kannst du, ich sag mal, auf so einem niedrigen Niveau, also Reichweitenniveau, wie unser eins unterwegs ist, da kannst du dir den Mund fusselig reden.
Ja, klar.
Ich gehe mal davon aus, dass unserer Hörerschaft längst klar ist, dass das alles miteinander zusammenhängt.
Mhm.
Und zwar viel stärker wahrscheinlich, als uns allen noch lieb ist.
Ja.
Nur wie kriegst du es all den anderen beigebracht? Und das ist eigentlich, das wäre der Job der Zeitungen mit den großen Buchstaben.
Hm.
Ja, und das ist das, was, glaube ich, auch progressiver Journalismus, oder wie es sich nennt, genannt wird. Ja, dass du einfach nach vorne erzählst und naja. Gut, weiter mit der Angststudie. In Ostdeutschland sind 3 von diesen Top 10 stärker ausgeprägt als im Westen. Und zwar Überforderung des Staates durch Geflüchtete, Spannung durch Zuzug ausländischer Menschen, Überforderung der Politiker und Politikerinnen.
Hm.
Ja, also genau das, was da auch die ganze Zeit hingebrüllt wird. Der Westen hat dafür insgesamt ein bisschen mehr Angst um sein Geld. Die Unterschiede sind jetzt alle nicht so dramatisch, ne?
Mhm.
Also jetzt nicht so 30% der Wessis haben keine Probleme mit Geflüchteten, aber 100% der Ostsee, so ist das nicht. Sind irgendwie 3-4% Unterschied.
Mhm.
Also die Westler haben ein bisschen mehr Angst um ihr Geld. Bei Männern stärker ausgeprägt als bei Frauen,
ja,
sind nur,
wir haben
keine Spaltung. Genau. Nein, das ist ja schon der nächste Punkt. Wir haben keins, auch schön. Bei Männern stärker ausgeprägt als bei Frauen ist nur die Spaltung der Gesellschaft und politischer Extremismus.
Hm.
Ansonsten haben Männer vor allem mehr Angst als die Frauen, auch wieder keine so dramatischen Abstände. Je älter die Leute sind, desto ängstlicher sind sie. Hm. Und sie haben insgesamt 24 Themen abgefragt. Ich sage nochmal die letzten 3 von hinten. Also 24, 23, 22, super, ja gut, cool. Naja, jetzt waren wir 16, dann kommen 5 hinzu, dann sind wir 22. Was hat er damals gesagt? Irgendwie,
ich weiß nicht.
Ja. Also Platz 24, Angst vor der eigenen Arbeitslosigkeit. Vor der eigenen Arbeitslosigkeit. Es gibt auch noch eine Frage nach allgemeiner Arbeitslosigkeit, die ist ein bisschen höher. Angst vor der eigenen Arbeitslosigkeit. Auf 23, Angst vor Straftaten. Auf 22 Störfälle in Atomkraftwerken. Also die Leute haben mehr Angst vor Störfällen in Atomkraftwerken, als davor arbeitslos zu werden.
Ist doch aber auch irgendwie eine positive Nachricht.
Auf eine Art, ja. So, und jetzt kommt noch einer. Klimawandel, Angst vor dem Klimawandel, Platz 14. Das ist gemessen daran, was uns da blüht, extrem weit hinten.
Mm.
Ja? Und eigentlich müsste die Angst vor dem Klimawandel auf Platz 1 sein, weil der bedingt das meiste andere, nämlich die steigenden Lebenshaltungskosten, die Überforderung durch Migration, Steuererhöhung, Leistungskürzungen, Spaltung der Gesellschaft, nämlich in die, die ausweichen können und in die, die im Überschwemmungsgebiet leben müssen, schlechtere Wirtschaftslage, autoritäre Herrscher, politischer Extremismus. Das lässt sich alles an den Klimawandel binden, aber davor haben die Leute nicht genug Angst. Jetzt könnte man sagen, okay, wir leiten daraus die politische Kommunikationsstrategie ab, den Leuten Angst einzujagen.
Das hilft ja leider auch nicht, ja.
Eben, weil so blöd sind sie dann doch nicht. Blöd sind sie, aber so blöd.
Das Ding ist, das finde ich so interessant, wir hatten letzte Folge, also am Sonntag in Hopeful News, auch eine Diskussion über Verantwortung von Journalismus oder beziehungsweise wie kann konstruktiver Journalismus eigentlich funktionieren in der Realität. Mhm. Und da ist natürlich die Klimakrise ein riesengroßes Thema. Also wie willst du denn, du kannst ja nicht als Journalist, Journalistin hingehen und, wie du es gerade gesagt hast, die ganze Zeit Angst davor machen. Leider passiert das ja oft auch, ne? Also jetzt nicht nur beim Klimathema, sondern bei allen Krisenthemen passiert das oft, dass die Journalistinnen und Journalisten die Leute so ein bisschen mit den Fakten alleine lassen. So hier, ne, wie ich vorhin mit den Daten, so 73% der Tiere Das ist einfach nicht mehr da. Nein, so ist es nicht. Es ist ein Rückgang um 73%. Aber gleichzeitig, und das finde ich ganz gut, da war eine Psychologin dabei von Psychologists for Future. Die gibt es auch. Also es gibt ja alle möglichen For Future-Gruppierungen.
Psychologists for Future.
Ja, und die befassen sich vor allem auch damit, wie man eben die psychologischen Herausforderungen durch die Klimakrise gut auffangen kann und auch die Klimakrise so kommunizieren kann, dass die Leute nicht überfordert sind und komplett dicht machen und das Gefühl haben, so, okay, wir sind eh doomed. Also dieser Fatalismus, den man ja ganz oft auch hat. Und die sagen eben auch ganz klar, man muss es benennen, was passiert, also die Fakten nennen. Dann muss man aber auch validieren, also sozusagen das Gefühl in den Leserinnen und Lesern oder Zuschauern validieren, dass das sehr herausfordernd ist, für die Psyche auch. Und dann muss man ihnen sagen, okay, und du kannst jetzt, oder wir können als Gesellschaft das und das tun. Deswegen waren ja auch die Reaktionen, die kommen bis heute, kommen positive Reaktionen auf die Sendung mit Rico Grimm. Mhm. Ja, der einfach hergeht und guckt, ja, es ist alles schrecklich. Das war ja die erste Hälfte der Sendung. Ja. Und die zweite Hälfte, schaut mal, wie weit wir sind. Schaut mal, was wir alles können. Ja. Wie geil ist das? In den meisten Dingen, die wir so seit ein paar Jahren anstreben zu schaffen, sind wir am Ende schneller, als wir dachten. Außer jetzt im Verkehr und außer in der Landwirtschaft. Aber erneuerbare Energien, krasses Ding. Und das explodiert von selber. Klar, weil die Wirtschaft vor allem ein Interesse daran hat. Ja, das ist einfach eine Zukunftstechnologie. Und genau an diesem Beispiel zeigt sich ja aber auch, wie eng dieses Thema mit der Wirtschaft verwoben ist. Und das war das, was Marcel Fratscher gesagt hat. Wenn wir, wie die CDU und die FDP das wollen, einfach stillstehen bleiben und uns nicht verändern und sagen, so, wir müssen das alles stoppen, damit unsere Autoindustrie nicht vor die Hunde geht, dann werden wir in ein paar Jahren, vielleicht in 5, vielleicht in 10, deindustrialisiert sein, weil wir einfach auf dem Weltmarkt gar nicht mehr mithalten können. Mhm. Und das sehen wir teilweise schon, ne? Wie groß war der Aufschrei, als VW gesagt hat, oh Gott, wir müssen leider Stellen streichen. Aber das ist ja eine Auswirkung davon, dass VW vor 5 bis 10 Jahren eben nicht gesagt hat, ah, guck mal, da ist die Zukunft, da gehen wir jetzt auch hin.
Und jetzt bricht ihnen der chinesische Markt weg.
Ja.
Ich habe, was ganz ganz witzig ist, das passt gerade sehr gut, die letzte Holger ruft an, also der Übermedien-Podcast, den ich mache, da habe ich mit einem Medienwissenschaftler gesprochen, einem Medienkommunikationswissenschaftler, Kai Hafes heißt er. Mhm. Da ging es eigentlich um darum, inwieweit die deutschen Medien parteiisch oder nicht umfassend über den Nahostkonflikt berichten.
Ja, kann ich auch gleich nutzen.
Eigentlich ging es darum. Mhm. Und da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, sondern ich habe in der Recherche dazu, also ich lese mir natürlich auch immer durch, was die Leute so publiziert haben und sowas alles. Und der hat in einem Interview mit der Leipziger Zeitung was ganz Interessantes gesagt. Und ich finde, das kann man, wenn man das vom Nahostkonflikt oder von der Kriegsberichterstattung insgesamt oder Krisenberichterstattung insgesamt ein bisschen abstrahiert, oder von der Krisenberichterstattung ist ja Klimaberichterstattung eigentlich, aber wenn man von dieser Kriegsberichterstattung ein bisschen abstrahiert, passt das auch da drauf. Ich zitiere mal zwei Absätze. Er sagt, ich verwende den Begriff des Friedensjournalismus. Das ist ein wissenschaftliches Konzept, das eine Umstellung der Kriegsberichterstattung vorschlägt. Im Kern geht es darum, nicht mehr nur über Tote und Getötete zu berichten, sondern perspektivisch Lösungsansätze zu debattieren. Mhm. Natürlich verstehe ich, dass der heutige Journalismus oft wenig Zeit, Geld und Recherchemöglichkeiten hat. Dies bedeutet aber nicht, dass man sich damit abfinden muss. Wo bleibt der Ruf nach Reformen? Tagesaktuelle Berichterstattung mithilfe staatlicher Fake News ist nicht zielführend.
Genau.
Das kannst du genauso auf Klimajournalismus übertragen. Du hast ständig brabbelt irgendein Politiker irgendeinen Unsinn, auch einen perspektivisch, also mittel- und langfristig für den Planeten gefährlichen Unsinn in irgendein Mikrofon. Und das wird mehr oder weniger anstandslos ohne Einordnung übernommen.
Ja, zuerst. Und was dann oft passiert ist, so, das wird dann berichtet. Politiker X hat XY gesagt,
ja, klar.
In den Nachrichten nicht eingeordnet und dann 2 Tage später, dann
gibt's einen Hintergrund.
Ja, kommt irgendwie ein bisschen Kontext endlich mal dazu.
Aber der Weiterdreh nennt man das.
Ja, aber das ist halt zu spät. Was hängen bleibt, ist, ist es.
Das Problem ist aber, glaube ich, ein ganz anderes. Und das hatte ich in dieser Sendung mit Hafes, hatten wir das auch so ein bisschen besprochen. Das kannst du an der Auslandsberichterstattung, an der deutschen Auslandsberichterstattung sehr gut sehen. In der deutschen Auslandsberichterstattung gibt es nicht nur ein Personalproblem. Also es gibt viel zu wenig Auslandsberichterstattung, die wir haben. Wo ich auch die ganze Zeit denke, ja, Leute, ihr diskutiert gerade über einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, schaltet das ZDF ab. Das braucht keiner.
Aber der macht die ganz gute Arbeit.
Ja, aber die Arbeit können sie auch woanders machen. Vor allen Dingen, wenn das Geld, was das ZDF kostet, dann zum Beispiel in die Auslandsberichterstattung fließt. Oder in die Kulturberichterstattung. Na egal. Also es gibt ein Problem. Es gibt ein Personalproblem in der Auslandsberichterstattung. Es gibt aber noch ein Problem in der Auslandsberichterstattung. Das ist ein Informationsproblem.
Gerade sagen.
Und das sich auch wiederum aus dem Personalproblem rekrutiert. Du hast halt da Menschen, die sind für 5 Jahre, die haben einen 5-Jahres-Vertrag und danach in der Regel, wenn sie Glück haben, oder sagen wir mal, in der Regel finden die auch eine Anschlussverwendung in den Häusern, aber nicht immer. So. Das heißt, du hast da schon mal keine Sicherheit. Was du auch oft hast, sagte Hafest, du hast in Asien, die ganzen Korrespondentinnen in Asien, die sprechen die lokalen Sprachen gar nicht.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist doch das Hauptproblem.
Das ist nicht nur in Asien,
das ist auch im Nahen Osten, so bin ich ganz sicher.
Du hast ja Fixer da, also du hast ja Leute, die die Sprache sprechen, du hast lokale MitarbeiterInnen. Das ist lösbar,
ja.
Aber das kostet viel Geld. So, du hast ein Sprachproblem, du hast ein Personalproblem, du hast vor allen Dingen auch einfach ein Bildungsproblem. Mhm. Du kannst nicht erwarten, dass irgend so ein Feld-, Wald- und Wiesen-Radiomoderator, wie ich früher war, kompetent über die Erderwärmung spontan berichten kann. Das ist überhaupt nicht zu erwarten.
Ich finde, das braucht man auch nicht erwarten. Ich erwarte, ist, dass die Leute wissen, wo sie die Informationen herbekommen.
Auch das ist nicht möglich. Du hast doch mitgekriegt, wie mein Arbeitsalltag ausgesehen hat. Um 12:30 ist Redaktionskonferenz und danach gilt es, 4 Stunden Programm zu füllen mit Interviews und sonstigem Kram. Und du hast halt realistischerweise, hast du, um so ein Interview von 4,5 Minuten vorzubereiten, vielleicht 30 Minuten Zeit.
Okay, aber da ist ja auch eins der Probleme, dass euch als ModeratorInnen zu wenig Leute zur Seite standen.
Richtig, wieder ein Personalproblem. Ja, eben. Aber das heißt, wir müssten, wenn wir in den Strukturen, in denen wir jetzt gerade arbeiten oder mit den Strukturen, die wir gerade vorfinden in den Medien, wenn wir da eine vernünftige Klimaberichterstattung machen wollen würden, müssten wir einfach hingehen und sagen, okay, wir verbieten uns jetzt selbst, einfach nur zu melden, was Politiker X oder Verbandsfunktionär Y gesagt hat, sondern wir zwingen uns dazu, das immer sofort mit einzuordnen. Mhm. Das dauert dann halt auch mal nicht 30 Minuten, um den Beitrag fertig zu kriegen, sondern es dauert dann vielleicht mal einen halben Tag, weil du mit ein paar Expertinnen und Experten sprechen musst.
Ja.
Oder du holst dir diese Experten rein. Hatte ich auch mal so die Idee, dass man sagt, okay, wir haben zu wenig AuslandskorrespondentInnen, aber man könnte das zum Beispiel abpuffern, indem man in irgendeiner zentralen Redaktion, meinetwegen in Frankfurt am Main, weil da sitzt auch der ARD-Stern, wo alle Ü-Leitungen zusammenlaufen und so, da setzen wir einen Pool von 80 Experten und Expertinnen zu allen möglichen Regionen und Ländern der Welt hin.
Hm.
Und immer wenn was ist, berichtet Korrespondentin A aus, keine Ahnung wo, aus Libyen, und Experte B ordnet das ganze Ding unmittelbar ein.
Hm.
Das kannst du mit Klimaberichterstattung auch machen. Aber da ist meine große Kritik, uns, also den Leitmedien, sag ich mal, fehlen die Mittel, das zu tun, obwohl sie die Möglichkeiten hätten.
Ja.
Es ist ja jetzt nicht so, dass ARD und ZDF kein Geld hätten. Ganz im Gegenteil.
Hm. Ja, finde ich auch total interessant. Das war auch Thema bei diesem Panel. Also es war Hopeful News letzte Woche, war letztendlich die Aufzeichnung eines Panels in Bonn, wo es eben um Journalismus auch ging. Und das war auch eine der zentralen Forderungen, dass dieses Klimathema eigentlich gemainstreamt werden müsste in den Redaktionen. Weil ganz oft hast du dieses Phänomen, dann gibt es den einen Menschen, der ist zuständig für Klima. Und wenn dann was passiert ist und man das eigentlich einordnen müsste in dieses Thema, dann schieben andere das dahin und sagen, ja, das macht ja der. Da müssen wir uns nicht drum kümmern.
Ja, ja.
Und das ist auch schon ein Problem. Eigentlich müsste, und das spricht so ein bisschen gegen das, was du gerade gesagt hast, müssten sie sich alle dieses Themas annehmen oder wenigstens ein bisschen Experten sein. Genau, das geht nicht, das können die nicht. Das hat Nicole dann auch gesagt, sie kann nicht auch noch zusätzlich zu der AfD, wo sie sich schon so wahnsinnig eingraben muss und die ja einfach so viele Themen auch gleichzeitig bedeuten. Also es ist ja nicht so, dass du hast nur das eine Thema AfD, sondern die AfD wiederum labert ja Scheiße zu allen möglichen Themen. Und das musst du auch alles irgendwie noch mit beackern. Und sie meinte auch, das schaffe ich nicht. Und dann trotzdem zu sagen, weil was sie ja trotzdem auch tut, Ich finde es aber wichtig und frage dann jemanden. Und zu wissen, wen man fragen kann, ist, glaube ich, wirklich schon der erste Anker in dem Ganzen.
Auf eine Art, ja. Also wenn das Inhouse ist.
Ja, genau.
Das Problem ist ja, dass du, ne, darum war Wolfgang Bosbach so oft im Radio, ja, im Fernsehen, weil wir alle gewusst haben, ja, den Bosbach kannst du immer fragen. Der geht immer ans Telefon und hat immer ein knackiges Statement. Das muss schon Inhouse passieren. Und das ist ja, du kannst es nicht erwarten. Du kannst von mir nicht erwarten, dass ich mich mit Fragen der Energieversorgung, Fragen der Verteidigung und Fragen des Klimas und Artensterbens gleichzeitig
so gleich gut wie gut Stefan auskenne. Ramsdorf nur das eine Thema. So, zum Beispiel.
Ne? So, genau. Aber was man ja machen kann, ist, man kann ja in die Redaktionen jemanden setzen oder fünf Leute setzen, die da vielleicht sogar, die das auch vielleicht ganz abgefahrenes Ding, sowas studiert haben, ja, und nicht irgendwie Germanistik oder so. Ja. Das wäre lösbar und das wäre vor allen Dingen mit vergleichsweise wenig Geld, vergleichsweise wenig Aufwand lösbar. Es würde nur an ganz, ganz viele Besitzstände rangehen. Und ich glaube, daran scheitert es im Wesentlichen.
Also eigentlich sagst du, es scheitert am Selbstverständnis der Journalistinnen und Journalisten.
Am Selbstverständnis der Strukturen, in denen die arbeiten, würde ich mal eher sagen.
Okay.
Also weil ich bin ja jetzt nicht schlauer als alle anderen. Also diese Ideen, die ich da habe, die haben ja viele andere schon vor mir gehabt und mit mir auch. Und
die gibt es auch auf der ganzen Welt. Ja, ja.
Genau, du kriegst es nur nicht durchgesetzt.
Ja. Ja,
das ist so ein bisschen das Problem. Du seit mehreren Generationen hoffst du auf einen Generationswechsel und immer wenn die nächste Generation dann in die Führungsposition gekommen ist, baut die dieselbe Scheiße wie die Generation vorher auf.
Naja, ich bleibe auf der Metaebene und wir machen weiter mit dem Thema, was du schon angeschnitten hast, nämlich Nahost, weil diese Woche liegt der 7. Oktober hinter uns. Das heißt, wir haben jetzt ein Jahr seit dem Angriff, seit dem Terror, dem Massaker und den Entführungen der Hamas auf israelischem Boden. Und ich fand das so wahnsinnig schwer und hatte auch ein bisschen Angst vor diesem Tag und zu Recht. Also es gab ja dann auch wieder Demos, wo es dann auch wieder Ausschreitungen gab und so. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, wahnsinnig schwer an so einem Tag, gerade als Journalisten. Also ich habe dann natürlich beobachtet, was machen die dann alle so, was macht Lanz, was steht in der Taz. Das sind tatsächlich vor allem die beiden Dinge, die ich so beobachtet habe. Wie machst du es richtig? Ne? Ja, ausgerechnet Lanz, aber tatsächlich fand ich die Sendung auch sehr gut, weil ich finde, er hat es auch sehr richtig gemacht, weil man macht es sehr schnell falsch an so einem Tag. Und ich fand einen Text in der Taz so extrem gut, dass ich gedacht habe, den nehme ich mal mit, um ihn mal strukturell auseinanderzunehmen. Also was hat er eigentlich so gut gemacht? Das ist der Text von Konstantin Nowotny, der eingestiegen ist, und das finde ich wirklich eine gute Sache, und das hat Lanz auch gemacht, 7. Oktober 2023, was ist da passiert, Perspektive der Opfer. Bei Lanz zum Beispiel saß dann wirklich einer, der in einem Kibbutz war, das überfallen wurde und der einfach erzählt hat, was ist da passiert mit ihm, mit seiner Frau, mit seinem Kind, mit seiner Schwester. Mhm. Und das hat dieser Text von Konstantin Nowotny auch gemacht. Also die Perspektive, was ist in einem Kibbutz passiert, wie war das für die Leute? Dann das Ganze nochmal politisch eingeordnet. Also sozusagen nicht nur das Ausmaß der Gewalt, sondern auch diese genozidale Intention, die da dahinter steckt, durch die Hamas, ja, das zu benennen, den politischen Hintergrund klar zu machen. Einerseits in Israel, aber andererseits auch um Israel drumherum, das halt von fast allen Nachbarn ausgelöscht werden soll. So. Dann fand ich sehr gut, dass er auch nicht ausgeblendet hat, naja, viele, was dann direkt nach dem 7. Oktober passiert ist. Also diese Jubel auf der ganzen Welt, der sich pro-palästinensisch nannte.
Ja.
Wo aber letztendlich.
Das ist anti-israelisch.
Ja, die Leute haben die Hamas zelebriert. Haben es Widerstand genannt, aber haben die Hamas zelebriert. Und was wirklich seitdem, und das beschreiben ja alle, enorm zugenommen hat, das heißt beschreiben alle, es gibt Zahlen dazu, ist eben der Hass gegen Jüdinnen und Juden. In Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt. Und also wie sozusagen diese eine Entwicklung angefangen hat und seitdem auch weitergeht. Das ist, glaube ich, der eine Bestandteil, der in einem wirklich guten Text oder in einer guten Auseinandersetzung zu diesem Thema drinstehen muss. Dann aber auch, und das hatte Konstantin Nowotny auch gemacht, wie innerhalb weniger Wochen auch in Gaza eine wahnsinnig brutale Realität anfängt und beginnt, also Vertreibung von Menschen, Raketengewalt, Eskalation. Also das hat ein paar Wochen gedauert. Deswegen finde ich es immer so wichtig auch zu sagen, ja, die Situation, wo wir jetzt sind, ist eine wahnsinnige Eskalation durch Israel und Israel ist an dieser Situation jetzt auch mit Schuld. Aber wenn ich das davor nicht benenne und weglasse, wie stark die Hamas auch an dieser Situation schuld ist, mache ich halt einen großen Fehler. So, und das tun viele. Das tun viele, die dann auch, das hatte er auch in seinem Text, weltweit sind Hunderttausende auf Demos gewesen, sogenannte pro-palästinensische Demos in den großen Städten, in New York, in London, in Paris, in Istanbul. Und keine dieser Demos, keine, hat es irgendwie geschafft, die Antisemiten auszugrenzen. Im Gegenteil, also Antisemitismus war da gang und gäbe. Und ich finde das auch wichtig zu benennen, weil wir haben ganz klar, als die Querdenker gelaufen sind, ne? Und neben den Reichsbürgern standen, haben wir auch gesagt, Leute, das könnt ihr nicht bringen, das sind Nazis. Ihr lauft mit Nazis. Ja. Wer mit Nazis läuft, ist Nazi. So. Ja. Und ich finde, das trifft hier auch genauso zu. Wer mit Antisemiten läuft, muss sich den Vorwurf des Antisemitismus anhören. Genau. Dann, was ich auch oft unterschlagen wird, die Rolle der Propaganda in linken Kreisen. Es gab da ein ganz schönes Beispiel, wo Julius Geiler und Claudia von Salzen für den Tagesspiegel recherchiert haben, wie es eigentlich kam, dass es gab ja diese Besetzung der HU hier in Berlin. Und es gab ein Medium, das von Anfang an dabei war und Live-Videos davon gepostet hat und so, und das heißt Red. Und die haben halt nachrecherchiert und gezeigt, ja, das ist ein Nachfolgemedium von einem anderen Medium, das wiederum mit RT Deutschland in Zusammenhang stellt. Sprich, die Russen stecken dahinter, ja. Und wie kommt es eigentlich, dass die von Anfang an dabei waren? Ja, die werden informiert worden sein. Das heißt, die sind da irgendwie mit involviert und Russland hat von Anfang an ein starkes Interesse gezeigt, hier Öl ins Feuer zu kippen, also in das Feuer.
Hauptsache Destabilisierung, egal wie. Ja.
Genau. Genau. Also sowas auch aufzuzeigen, finde ich immer wieder wichtig. Und dann natürlich, man kann Israels Regierung nicht unerwähnt lassen. Also Netanyahu, ein Jahr Eskalation. Wirklich, man muss es so sagen. Galant und Netanyahu, beide haben einen Haftbefehl bekommen vom Internationalen Strafgerichtshof. Und denen wird Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen und ich bin mir sicher, man wird denen auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit nachweisen können, so im Zusammenhang mit diesem Krieg. Und man kann auch genauso wenig von der Siedlergewalt im Westjordanland schweigen, ja. Also was da auch an Eskalation passiert ist, auch gerade seit dem 7. Oktober letztes Jahr. Also weißt du, und du merkst vielleicht schon, das habe ich auch in den Kommentaren zur letzten Sendung gemerkt, du kannst es nur richtig machen, wenn du alles ansprichst.
Ja, selbst dann nicht, weil selbst wenn du das alles ansprichst oder über das alles redest, du musst für dein Reden einen Startpunkt setzen. Mhm. Und jetzt setzt du halt den Startpunkt 7. Oktober, dann sage ich, ja, aber was ist mit den Übergriffen in der Westbank, diese Siedler? Dann sagst du, ja, okay, du hast recht, aber du musst ja auch mal sehen, dass vorher schon die Hamas 7.342 Raketen auf Israel gefunden hat. Dann sage ich, ja, aber was ist denn mit dem Mauerbau? Und so weiter und so weiter und so weiter. Und irgendwann sind wir im Jahr 1915, dem Ende des Osmanischen Reichs. Und selbst dann wirst du noch jemanden finden, der sagt, dass das ganze Gebiet ja eigentlich Erdogan gehört. Das ist nicht diskutierbar. Und darum ist es fast schon intellektuell unredlich, es überhaupt auf eine solche Art und Weise diskutieren zu wollen, wie wir hier alle, immer, überall, wie wir es diskutieren.
Das stimmt.
Es muss eine andere Diskussion stattfinden. Wie die aussieht, kann ich dir noch nicht sagen. Irgendwann wird es mir einfallen und dann schreibe ich ein Buch.
Nein, aber was ich so gut an diesem Text fand, fand ich eben, wie er so die vielen verschiedenen Realitäten abgebildet und auch gewürdigt hat. Also auch wirklich gesagt hat, so, das ist schrecklich für diese Gruppe, das ist schrecklich für diese Gruppe. Und ich glaube auch, und da hast du vollkommen recht, das ist auch mein Fazit unter all dem, wir können den Nahostkonflikt nicht lösen. So, das ist
wir
auch.
Wir bilden uns das aber sehr gerne ein, genau wie wir uns sehr gerne einbilden, dass wir irgendwie Russland zu Verhandlungen bringen könnten oder so. Also anmaßend sein können wir gut.
Ja, voll. Also das heißt, Natürlich, wir können darüber sprechen. Wir können immer wieder einzelne Aspekte davon aufnehmen und so weiter. Aber wir können den nicht lösen, weil das können nur die Beteiligten. Und das kann man dann auch nur zusammen mit der Hamas, mit der Hezbollah und mit der israelischen Regierung. Wenn man sich die drei anschaut, fragt man sich, okay, wie soll das gehen? Aber irgendwie muss
Iran,
es
den Iran nicht vergessen, Saudi-Arabien nicht vergessen.
Ja, ja, eben.
Ja, das sind ganz, ganz viele Player. Aber die
müssen alle an einen Tisch. Und was wir aber machen können.
Die meisten sind ja schon an einem Tisch. Das ist ja der Witz.
Ja.
Das ist ja der Witz. Also Israel hat ja im Grunde schon die Emirate und da unten alles auf seiner Seite. Die einzigen, die Israel hat, kriegen die sofort wieder auf ihre Seite. Also wirklich, wenn die wollen, dann kriegen die auch wieder auf ihre Seite. Bloß halt den Iran nicht. Bloß halt den Libanon nicht. Ich meine, selbst mit Syrien sind die zurechtgekommen.
Naja.
Ja. Also das ist, genau, aber die Golanhöhen, müssen wir auch nochmal drüber reden.
Das war zum Beispiel auch einer der Ausgangspunkte in Konstantin Nowotnys Text, dass er gesagt hat, dass Israel sich zuletzt so gut mit diesen arabischen Staaten verstanden hat, dürfte auch ein Grund dafür gewesen sein, dass die Hamas das überhaupt gemacht hat vor einem Jahr.
Ja.
Ja. Ja, und das gehört halt auch noch dazu, ne?
Ja, das Problem ist, es gehört alles irgendwie dazu. Das genau. ist. Und was aber auch ganz am Ende für mich die Wahrheit bleibt, ist, wenn Israel die Waffen niederlegt, ist Israel weg.
Ja.
Wenn die Araber die Waffen niederlegen, gibt's Frieden.
Ja, das stimmt.
Nicht sofort. Mhm. Ja? Und der wird auch anstrengend, weil Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg. Aber
eben, das, was wir vorhin über die Ukraine und Russland gehört haben, ne, dass wenn die Ukraine die Waffen niederlegt, ne, dann werden sie sterben und gefoltert und dann werden die Menschen verkauft und das alles passiert ja tatsächlich schon.
Ja.
Und das ist ein Unterschied und das ist etwas, was die israelische Armee nicht tun wird. Ja?
Zumindest nicht systematisch, muss nicht man sagen. Systematisch. Also, dass die da übergriffig sind und gelegentlich auch Kriegsverbrechen begangen werden, das steht ja außer Frage.
Ja, voll. Und ganz am Ende, einen noch. Das UNHCR hat gemeldet, wir brauchen Geld. Und das UNHCR ist eigentlich so die einzige große weltweite Organisation, die egal in welchem Gebiet, egal in welchem Konflikt, egal in welcher Situation für Geflüchtete da ist und denen ein Zelt hinstellt und versucht, Wasser und Essen für die zusammenzubringen und die zu unterstützen. Das heißt, wer irgendwas tun will in all dieser Schrecklichkeit und das Gefühl, ich kann nichts tun, gebt dem UNHCR Geld. Das kann man immer tun.
Ist das nicht was die Staaten gefälligst machen?
Ja, aber du weißt doch, dass die Staaten zu wenig
zahlen.
Die
Staaten, ja, stimmt, schon immer. Ja.
Schon immer, tatsächlich.
Die ganzen Vereinten Nationen, ja.
Ja.
Ich mache jetzt eine lange gute Nachricht, danach mache ich noch eine kurze gute Nachricht, wenn du möchtest.
Mhm.
Die lange gute Nachricht beschäftigt sich mit dieser Erzählung der Cancel Culture.
Ja.
Also systematische Einengung von Themen, über die man öffentlich oder halb öffentlich sprechen kann, ohne dass man sich vor Bestrafung fürchten muss. Ist, hatte ich vor ein paar Sendungen ja schon mal gesagt, also ich persönlich halte die Cancel Culture für ein Paradebeispiel der Moral Panic.
Mhm.
Also moralische Panik, dieses Ding, wo ein paar reale Ereignisse oder Trends in irgendwelchen Subkulturen derart aufgeplustert werden, bis sehr, sehr viele Menschen, idealerweise alle, das Ding als eine echte, riesige Riesenbedrohung sehen, an der die komplette Gesellschaftsordnung zugrunde gehen wird. Wie zum Beispiel an der Satanistenwelle in Deutschland in den 1990ern. Rock'n'Roll in den 1960ern. Das war der Untergang des Abendlandes, ungefähr so wie das Gender-Mainstreaming in den 2020ern. etc. pp. Und so weiter und so fort. Das hat dann bisweilen so bizarre Auswüchse wie diese, ich weiß nicht, ob du diesen Freakverein Netzwerk Wissenschaftsfreiheit schon mal wahrgenommen hast. Das sind so ein paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die werden immer dann laut, wenn es darum geht, Synonyme zu finden für, das haben wir schon immer so gemacht und gedacht.
Mm.
Ja, da war damals, das, ja, so, egal. Es steht ja kein Wort, ich denke, ist nur Meinung. Aber es gibt Daten. Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung hat eine bundesweite repräsentative empirische Studie zur akademischen Redefreiheit erstellt. Und weil die Zeitstiftung Bucerius daran beteiligt war, ich vermute mal, die haben es bezahlt, haben auch ein paar JournalistInnen der Zeit zusätzlich zur quantitativen Studie, also wo es darum geht, ne, ist abgezählt, haben noch eine Handvoll Interviews gemacht und darum eine gewisse Qualität noch in die Daten gebracht.
Und? So.
Die Überschrift im Zeitartikel lautet, und ich rufe an den großen Ian Betteridge, die Überschrift im Zeitartikel lautet, gibt es eine Cancel Culture an den Universitäten?
Nein.
Genau, denn Ian Betteridge hat dereinst gesagt, es war der Ian Betteridge ist Tech-Journalist, der hat gesagt, jede Überschrift, die mit einem Fragezeichen endet, kann mit einem Nein beantwortet werden. Das ist, viele verstehen das als Naturkonstante, das ist nicht so. Es gibt auch darüber Studien übrigens und die sind gar nicht so eindeutig wie Ian Betteridge, aber es ist halt eine Medienkritik.
Ja.
Und die passt viel zu oft, viel zu gut so im Alltag. Also, gibt es eine Cancel Culture an Universitäten? Nein. 4/5 der Befragten sagen, Autonomie und Forschungsfreiheit des deutschen Wissenschaftssystems sind eher gut bis sehr gut. 3% sagen sehr schlecht. Autonomie und Forschungsfreiheit sehr schlecht.
Oh.
8% fürchten moralische Angriffe, wenn sie frei, also ihre Forschung frei nach Gusto gestalten würden, stand im Artikel. Mhm. In der Lehre sind es 7%. Das sind vergleichsweise kleine Zahlen und die Qualität der Daten ist jetzt leider nicht so, dass man daraus sehen könnte, warum eigentlich, also wovor genau habt ihr Angst? Die Zeit schreibt, zumindest belegt die Studie eine große akademische Lust an der Kontroverse, auch bei strittigen Themen, ob Geschlechtsidentitäten, Rüstungsforschung oder Atomkraft, stets findet eine große Mehrheit, das soll wissenschaftlich bearbeitet und diskutiert werden.
Cool.
Achtung, 1/3 der Leute sagt, sogar den Klimawandel muss man bestreiten dürfen. Cool, oder?
Ja, sehr gut. Ich liebe Wissenschaft. Wissenschaft ist cool.
So, 1,7% der Befragten sagen, sie hätten in den vergangenen 2 Jahren eine Lehrveranstaltung aus Angst vor Druck oder negativen Folgen abgesagt oder abgebrochen. Hm. Sie schreiben selbst, es ist völlig unklar, ob das statistisches Rauschen ist oder ob diese 1,7% bedenklich sind und man da genauer hingucken und drüber diskutieren sollte.
Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir von diesen 1,7% in jedem einzelnen Fall mitbekommen haben. Ehrlich gesagt.
Das kann natürlich oder? Sein, ja. Wenn es eine echte Moral Panic ist, dann ist das so, ja. Und vor allen Dingen, auch da, du weißt es halt nicht, ne? Kann ja wirklich sein, dass da irgendwie ein Arschgesicht die Vorlesung gestört hat oder sowas. Man weiß es halt nicht. Es ist völlig unbekannt, was da passiert ist und warum. Insgesamt kannst du also sagen, 1/5 der WissenschaftlerInnen sind unzufrieden mit der Forschungsfreiheit. Es gibt aber keine qualitativen Daten, die einem sagen, womit die eigentlich unzufrieden sind. Das kann halt auch sowas sein wie, also sprich mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, Finanzierung, Befristung, klar, ein blöder Chef, komische Strukturen, der Schreibtisch ist kaputt, mein Büro hat kein Fenster, das ist jede Menge. Also das, ja. Die Zeit schreibt als Fazit, die Cancel-Culture-Debatte der vergangenen Jahre hatte eine Vorstellung hervorgebracht von der Universität unter ideologischem Druck von unfreien Denkerinnen und Denkern. Dies ist falsch.
Sehr gut.
Offenbar sind die Hochschulen resilienter als gedacht. Es herrscht keine Diskurspolizei. Trotzdem gibt es Ambivalenzen. Ja, der Wissenschaft geht's gut. Nein, Freiheitsbeschränkungen sind nicht wegzureden. Und auch schön, sie haben auch abgefragt, wie die WissenschaftlerInnen sich politisch verorten würden. Die Hälfte Mitte. Also gut, die Hälfte sogar, ein bisschen mehr als die Hälfte, ein bisschen mehr als 1/3 links der Mitte, 9% rechts der Mitte. Meine Vermutung, das sind die Juristen und die Germanisten.
BWLer nicht vergessen.
BWLer, genau. Obwohl, von denen gibt es, glaube ich, so viele, da müsste dann eigentlich mehr bei rausgekommen. Was ich ganz interessant finde, weil Wissenschaft kann ja nur links sein, wenn man sie irgendwie verorten will.
Wenn sie,
weil sie ist progressiv.
Meistens.
Immer.
Immer. Ja, stimmt. Naja. Die Wissenschaft hat ja einfach nur zum Ziel, sich selbst wieder, also dass sie selbst, dass das, was sie heute rausfindet, morgen von den Nächsten, die schlauer sind, schon wieder eingeholt wird.
Exakt.
Auf eine Art. Ne?
Exakt. Und sie ist gemeinnützig.
Wissenschaft ist Fortschritt.
Keks auch. Keks ist auch
Fortschritt.
Keks ist auch
Fortschritt. Das wollen wir nicht abstreiten.
Schwitters. Ja. So, jetzt veröffentlicht haben sie erstmal nur einen Kurzbericht. Anscheinend haben die aber noch viel granularere Daten und haben auch schon angekündigt, noch einen erweiterten Bericht zu veröffentlichen, sobald sie ihre Daten komplett ausgewertet haben. Und wer sich jetzt fragt, sind wir wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, wer sich jetzt fragt, warum haben die denn nicht erst den ganzen Bericht fertig gemacht? Damit die Zeit mindestens 2 Artikel über die Geschichte schreiben kann. Ich weiß, das war dreckig, aber das ist die plausibelste Erklärung. Das ist eine gute Nachricht. Keine Cancel Culture an den Unis.
Voll.
Jetzt kommt der Nächste um die Ecke. Ja, aber an den Bühnen, da haben wir eine Cancel Culture. Willst du noch eine gute Nachricht?
Ich will erstmal Scham.
Ach, Scham. Ist dir mal aufgefallen, dass man gar nicht, verdammt, Mittagessen, Schmittagessen kann man überhaupt gar nicht machen, diesen Spruch mit Scham, weil die heißt ja schon Scham.
Ja.
Scham. So, was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Und zwar mit SH. Shit.
Lass uns doch mal kurz, du darfst noch, weil wir wollen ja auch mit guten Nachrichten enden, aber jetzt schauen wir erstmal nach Südafrika. Da gibt es nicht so gute Nachrichten. In Südafrika gibt es ein großes Thema und das ist die illegale Immigration in das Land. Ja, wir reden über Südafrika und nicht Deutschland, aber offensichtlich ist Südafrika auch einfach nur ein Mensch, wollte ich schon sagen, aber es sind auch einfach nur Menschen. Und die Regierung dort möchte jetzt unbedingt ganz dringend richtig dolle was tun gegen diese illegale Immigration. Und was es damit auf sich hat, das erzählt uns die Scham.
Südafrika redet wieder sehr viel über irreguläre Migration. Es gibt ja diese neue Regierung in dem Land seit ein paar Monaten. Wir hatten ja Wahlen in Südafrika dieses Jahr. Und die neue Regierung ist eine Koalitionsregierung zwischen der ANC und zwischen der DA. ANC, die Partei, die eigentlich die letzten 30 Jahre in dem Land geführt hat. Das ist die Partei von Nelson Mandela, African National Congress. Die hat aber es nicht geschafft, eben die meisten Stimmen zu erhalten und musste eben in diese Koalition mit der Democratic Alliance gehen. Die Democratic Alliance hat das Innenministerium bekommen. Die kümmern sich tatsächlich um das Thema irreguläre Migration. Und die haben bereits schon versprochen, seit Monaten schon, dass sie jetzt sehr viel verstärkter gegen irreguläre Migration vorgehen werden. Das haben sie jetzt auch getan. Vor einer Woche kam eine kleine Dokumentation raus auf Deutsche Welle, wo eben gezeigt wurde, dass in Johannesburg tatsächlich eben viele Razzien gestartet worden sind in Restaurants, in Unternehmen und dass die Regierung eben plant, diese Kontrollen um 50% zu erhöhen. Einwanderungsgruppen sind derzeit in dem Land besorgt, dass die Stimmung im Land immer feindlicher gegenüber MigrantInnen wird. Südafrika tatsächlich kämpft mit hoher Arbeitslosigkeit, also mehr als 4 von 10 Menschen in Südafrika haben keine Arbeit und das Land hat auch mit niedrigem Wirtschaftswachstum eben zu kämpfen, was die antimigrantische Haltung verschärfen könnte. MigrantInnenrechte werden zunehmend in Frage gestellt. MigrantInnen werden oft für die wirtschaftlichen Probleme im Land verantwortlich gemacht, obwohl ja eigentlich die Regierung für diese grundlegenden Verbesserungen zuständig wäre. Woher kommen die ganzen MigrantInnen? Viele MigrantInnen kommen aus den benachbarten Ländern, also wie Simbabwe und Lesotho, vor allem wegen der wirtschaftlichen Lage dort. Es gibt aber auch einen Zustrom, beziehungsweise es gibt auch einfach MigrantInnen aus anderen Ländern, aus dem afrikanischen Kontinent, wie zum Beispiel aus Mosambik oder Malawi. Wir wissen, dass etwa 2,4 Millionen Menschen in Südafrika im Ausland geboren sind. Mehr als die Hälfte davon eben sind aus Simbabwe, gefolgt von Mosambik und Lesotho. Und nur etwa 200.000 Menschen kommen aus Malawi. Ich erwähne Malawi, weil ich gestern einen Artikel im Guardian gelesen hatte. Sie hat mit einem Mann aus Malawi gesprochen, der in Südafrika gelebt hatte, aber abgeschoben wurde. 46 Jahre alt, Kamoto heißt er, Vater von 3 Kindern, aus Malawi, war etwa 1,5 Jahre in Südafrika. The Guardian hatte mit ihm gesprochen und er hat erzählt, dass er eben festgenommen wurde, weil er keine gültigen Papiere hatte, saß 4 Monate im Gefängnis und wurde dann letzten Monat nach Malawi zurückgeschickt. Er hatte in Südafrika in einer Blechhütte ohne fließendes Wasser gelebt, keine feste Jobs gehabt, aber die Jobs, die er hatte, die waren zwar sehr hart, wie beispielsweise das Füttern von Tieren auf oder die Arbeit auf eben Feldern. Trotzdem konnte er genug verdienen, um seine Familie in Malawi zu unterstützen. Jetzt ist er zurück in Malawi. Malawi hat in den letzten Jahren eben sehr schwere Zeiten durchgemacht. Die Währung ist zusammengebrochen, die Inflation ist stark gestiegen. Viele Menschen sind sehr, sehr unzufrieden mit der Situation im Land. Und wenn ich sage sehr unzufrieden, dann meine ich das wirklich so. Eine Umfrage vor 2 Jahren, die hat ergeben, dass 89%
10% der Menschen in Malawi mit der Lage unzufrieden sind im Land. Viele Menschen verlassen das Land, um im Ausland zu arbeiten und ihre Familien durch so Remittances, durch Überweisungen eben zu unterstützen. Und viele von ihnen gehen halt nach Südafrika. Aber es gibt eben keine genauen Zahlen, wie viele ganz genau von ihnen dort ankommen oder auch eben abgeschoben werden. Das Leben als Migrant in Südafrika ist sehr schwer, erzählt er. Die meisten bekommen eben keinen Geflüchtetenstatus, geschweige denn eine Aufenthaltsgenehmigung oder Staatsbürgerschaft. Und ohne Papiere sind sie sowieso in einer sehr unsicheren Lage. Sie haben keinen Zugang zu sozialen Leistungen. Es gibt keine Geflüchtetenlager oder ein Sozialsystem, auf das sie sich verlassen könnten. Und deswegen geraten sie oft in Schwierigkeiten und werden eben abgeschoben. Die Polizei hat in den letzten Jahren viele Abschiebungen durchgeführt. Tatsächlich sind das ungefähr um die 20.000 Menschen pro Jahr zwischen 2018 und 2022. Und Menschenrechtsgruppen sowie eben auch Pro-Migrationsgruppen setzen sich gerade sehr stark dafür ein, dass diese Zahl eben runtergeht, dass die antimigrantische Stimmung im Land zurückgeht. Aber mit dieser neuen Regierung scheint es in eine andere Richtung zu gehen. Das Interessante an dem Ganzen ist, dass auch in sehr vielen Interviews mit Menschen dort eben vor Ort, dass sie auch sagen, so dass diese antimigrantische Haltung sich tatsächlich nicht gegenüber der weißen Bevölkerung, also weißen MigrantInnen zeigt, sondern eben vor allem an der schwarzen migrantischen Bevölkerung. Und das sagen manche, das sind tatsächlich noch die Nachwehen des Apartheids in Südafrika, dass eben weiße Menschen eine andere, immer noch eine privilegierte Position innehalten in der Gesellschaft, dass sie nochmal einen anderen Status bekommen und ihr Migrationsstatus eben da nicht so, ja, stark angezweifelt wird. Beziehungsweise, dass eben weiße Menschen dort nicht so stark unter Verdacht stehen, dass sie vielleicht undokumentiert sein könnten. Ja, das war es, was ich erstmal dazu zu sagen habe. Ich werde mich erstmal ein bisschen auskurieren. Ich glaube, man hört es an meiner Stimme. Aber wir hören uns nächste Woche.
Der Racial Profiling in Südafrika.
Ja, verrückt, wer hätte das gedacht?
Ja, krass, ne?
So, zurück ins Inland.
Hm? Die gute Nachricht. Ich schiebe heute das mit der guten Nachricht zu dir, weil wir schon so lange aufnehmen.
Nein, nein, du kannst deine auch noch. Ich bin
relativ schnell. Ich verlinke sie. Es ist einfach eine lange gute Nachricht. Ein schöner Text auf Englisch. Und wir nehmen jetzt deine als Abschluss und die andere ist in den Links.
Am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change in Berlin, da gibt es ein Projekt, das heißt Ariadne. Und das, Selbstbeschreibung, erforscht Politikinstrumente, um Klimaziele effizient und sozial ausgewogen zu erreichen. Und die haben sich angesehen, welche Auswirkungen das Deutschland-Ticket auf CO2-Emissionen hat. Und zwar kausal, mit Kontrollgruppe und nicht so durch so Vorher-Nachher-Vergleiche. Die haben keine Umfragen gemacht, die haben keine Verkehrszählung gemacht. Das ist übrigens, wenn du manchmal irgendwo bist so und es sitzt jemand auf einem Campingstuhl auf einer Verkehrsinsel und hat einen Block in der Hand.
Ja, ja.
Das ist Verkehrszählung.
Ich weiß.
Oder Verrückte. Also hier Donnerstag sind halt hier in Tempelhof am Tempelhofer Damm immer Verrückte, die so Schilder hochhalten. Also das kann auch passieren. Ja, also sie haben sich Mobilfunkdaten genommen, sich Bewegungsprofile angeguckt und das mit anderen Ländern verglichen und haben vier wesentliche Erkenntnisse. Durch das Deutschland-Ticket hat die Anzahl der Zugfahrten deutlich zugenommen. Die Nutzung des Autos hat spürbar abgenommen. Das Deutschland-Ticket hat zu einer Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene geführt. Der Anteil der Zugfahrten an der Gesamtzahl aller Wege, größer als 30 Kilometer, ist von 10% auf 12% gestiegen. Das ist wenig, also jetzt,
nein.
Ne, also ne, es ist aber halt aberwitzig viel. Es betrifft eben halt alle Wege größer 30 Kilometer.
Eben.
Das Deutschland-Ticket hat zu einer CO2-Emissionsreduktion geführt. Und zwar 6,7 Millionen Tonnen und das sind 4,7% der gesamten Verkehrsemissionen.
Ja.
Das 49-Euro Deutschland-Ticket hat für eine Reduktion von 4,7% der gesamten Verkehrsemissionen geführt.
Ja.
Und sie wagen auch eine Prognose. Die Preiserhöhung von 49 auf 58 Euro ab nächstem Jahr, dafür prognostizieren sie, dass die Fahrten im Zugverkehr zurückgehen, die gefahrenen Kilometer im Autoverkehr wieder hochgehen. Und das würde zu einer Halbierung der bislang durch das Deutschland-Ticket erzielten Emissionseinsparung führen. Also von den 4,7% bleiben dann nur noch 2,35% übrig. Ja, und das ist für so Leute wie Volker Wissing ist es natürlich ein Riesenerfolg, weil wir sagen, ja guck mal, wir reduzieren doch. Mhm. Und alle anderen werden sagen, naja, sehen Sie, mittelfristig hat das Ding nicht richtig funktioniert, das stampfen wir jetzt wieder ein. Mhm. Was ganz schön ist, die ziehen immer weiter Daten und wollen die Wirkung des Tickets kontinuierlich weiter beobachten. Das heißt, da wird es dann wahrscheinlich auch irgendwie so jährliche Berichte geben. Und der Name des Dings heißt die Ticket Tracker.
Was ich halt total gut finde, ich finde halt 4,7%, das klingt zu wenig. Aber sag nochmal, wie viel 6, noch was Millionen Tonnen CO2?
6,7 Millionen Tonnen, ja.
Weißt du, ein Deutscher oder eine Deutsche hat im Durchschnitt, und das ist übrigens gesunken, ich habe nämlich extra nochmal für diese Meldung nachgeguckt.
Echt? Jetzt bin ich gespannt, weil ich habe neulich irgendwas gelesen und dachte, hä? Ich dachte, das sind 11.
Genau. Ja. 11 ist auch die Zahl, die ich abgespeichert hatte.
Ja.
Die aktuelle Zahl ist 8 Tonnen.
Wuhu!
Ja, ist gesunken. Und wenn du jetzt mal 6,7 cool. Millionen Tonnen durch 8 teilst, hast du wie viel Jahres-CO2-Ausstoß, also von wie vielen Menschen der Jahres-CO2-Ausstoß dadurch geteilt wurde? Mehrere hunderttausend.
6 Millionen
Deutsche.
670. Warum macht das Ding keinen Dezimalpunkt? Jetzt 6 Millionen 700.000 Driss hier durch 8 sind 837.500.
Ja, also du hast sozusagen, und das finde ich nämlich, dann kann man
sich. Einwohner Bielefelds kriegst du komplett CO2-frei damit. Wie viele wohnen in Bielefeld? Ich weiß gar nicht. Bielefeld.
Dann finde ich diese Zahl nämlich schon viel greifbarer. Also als hätte eine Großstadt, sagen wir jetzt einfach mal, eine deutsche Großstadt einfach komplett ihren CO2-Ausstoß gestoppt. Und das finde ich schon viel. Das klingt in meinen Ohren zumindest mehr als 4,7% des Verkehrs CO2-Ausstoß.
Das stimmt allerdings. Ich guck gerade nur, wie viel Frankfurt am Main hatte doch ungefähr. Ja, 750.000 hat Frankfurt am Main. Mhm. Das heißt, Frankfurt am Main klimaneutral.
Genau. Das finde ich schon. Also das ist viel, weil ich habe nämlich auch zuerst, die Nachricht hatte ich auch gesehen wegen Hopeful News, wir haben sie nicht in der Sendung, deswegen ist es total gut, dass du es nochmal hast. Da habe ich auch gedacht, es klingt wenig, aber wie viel ist denn das eigentlich? Und dann habe ich gerechnet und gedacht, das ist viel, das ist echt viel.
Ja, stimmt.
Damit sind wir am Ende der
Sendung. Naja, 800.000 Leute sind 1% der Bevölkerung, ne?
Ja.
Ja. Ja. Stimmt, wenn man es so rechnet, ist echt schöner. Ja.
Ja, weil ich dachte, so ist es wirklich eine gute Nachricht, ist es zu wenig? Ist es das ist ja auch so eine Journalistenkrankheit, dass man immer das Negative an den guten Nachrichten sucht. Kommen wir zum Limerick der Woche. Letzte Woche war ein gutes Thema übrigens, Butter. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker zum Thema Butter gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es schimpfte eine Mutter aus Schutterwald. 2,50? Das kostet die Butter bald? Dann gibt's halt nur Brei. Macht nicht so ein Geschrei. Und kommt jetzt, sonst wird euer Futter kalt.
Schutterwald ist eine Gemeinde des Ortenau-Kreises in Baden-Württemberg und hat 7.386 Einwohner. Ja, ich hab gleich mal nachgeguckt. Ich nehme Samuel. Es war mal ein Nazi aus Dresden, der wollte die Butter vom Westen. Als diese nicht kam, da schlug er Alarm, mit Butter kannst Nazis de Dresden.
Ich nehme diese Woche wieder den von Melina. Der geht so. Es war mal ein Herr aus Kalkutta, der wohnte noch bei seiner Mutter. Die kochte so gut, wie es sonst niemand tut. So hieß ihr Geheimnis, viel Butter.
Ja, natürlich. Das ist ja.
Und Anmerkung von Melina an der Stelle: Die Stadt heißt eigentlich Kolkata, aber während der britischen Kolonialzeit erhielt die Stadt die englische Namensform Kalkutta.
Ich habe hier auch noch ein Buch stehen, da heißt es auch noch Bombay.
2001 wurde der englische Name der Stadt offiziell in Kolkata geändert, aber wir Deutschen haben nicht mitgezogen, mal wieder.
Wir sagen auch Den Haag, von daher. Übrigens,
Österreich das ist und Schweiz haben es übernommen übrigens.
Ja gut, aber das sind ja nur keine echten Länder.
Holger!
Es folgt hier ein Lesetipp, weil ich gerade sagte, ich habe hier ein Buch, wo es Bombay heißt, stehen. Es ist schon 20 Jahre alt, es heißt Bombay Maximum City. Ist von einem amerikanischen Inder, indisch-amerikaner, Sukhetu Mehta heißt er. Der ist als Jugendlicher, war das, in die USA gekommen, hat da studiert, Familie gegründet und sowas. Und irgendwann sind die zurück sozusagen nach Indien, also er mit seiner Familie dann, und zwar nach Bombay und der, oder jetzt Mumbai, und der erzählt halt, was da so los ist und wie das Leben da so ist. Das ist total faszinierend. Also wirklich total faszinierend. Und das war gerade auch so, als da diese gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Muslimen und Hindus so waren, so Bombenanschläge und sowas gab es da vor 20 Jahren in Mumbai reichlich. Hm. Es kann man mal lesen. Ist wirklich ganz cool.
Ja, cool. Wir brauchen noch ein Thema für den Limerick dieser Woche. Angst.
Das ist gut.
Angst ist gut?
Ja, Angst ist gut. Warte, ich mach mit Hall. Angst. Das ist ein Joghurtbecher. Ich habe eben Joghurt gegessen.
Ah ja, sehr schön. Dann kommen wir doch zum Börsenticker. Montag.
Ein Stück Ernüchterung.
Dienstag.
Die Nasdaq macht Boden gut. Ungefähr so wie dein kleiner Staubsauger. Da ist auch Boden. Der macht auch Boden gut.
Mittwoch.
Kräftige Kursgewinne.
Donnerstag.
US-Investoren nehmen das Tempo raus.
Und Freitag.
Neuer Schub für den DAX?
Gucken wir mal.
Was sagt Ian Betteridge dazu?
Nein. Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülferscheid. Hallo Nando.
Ja, hallo.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne ergänzen würdest oder natürlich auch korrigieren, weil wir was Falsches gesagt haben?
Also heute wart ihr ganz brav, deswegen sind es hauptsächlich Ergänzungen. Und zwar möchte ich nochmal anfangen beim Petitionsausschuss des Bundestages. Das war ganz am Anfang kurz Thema, deine Einreichung da. Und da hattet ihr die Frage aufgeworfen, ja, wenn die sagen, die befassen sich kein zweites Mal mit dem Thema, ist das wirklich so? Ne? Habe ich mal mir kurz die Verfahrensgrundsätze des Petitionsausschusses angesehen, also quasi deren Geschäftsordnung. Daraus geht hervor, dass das gleiche Thema durchaus mehr als einmal vom Ausschuss behandelt werden kann. Und wie ihr auch schon vermutet hattet, kann der Ausschuss halt eine Petition insbesondere deshalb auch ablehnen, weil das inhaltliche Anliegen in der laufenden Wahlperiode schon mal behandelt worden ist. Das heißt, im Umkehrschluss natürlich, ne, wenn es jetzt in der laufenden Wahlperiode nicht Thema war, sondern in der davor, dann ist das jetzt nicht so zwingend ein Ausschlussgrund, so lese ich das zumindest. Und da steht auch explizit drin, dass kein Anspruch auf Prüfung einer Petition besteht, wenn da keine neuen entscheidungserheblichen Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht werden. Auch daraus schließe ich umgekehrt, dass wenn ich eine Petition schon mal eingereicht habe und die wurde auch bearbeitet und ich dann sage, ja, ja, hier, aber es ist eine ganz wichtige neue Erkenntnis, die ich dazu habe zu der Thematik, könnt ihr das bitte nochmal beraten? Dann, ja, also ich weiß nicht so richtig, ob ich daraus einen Anspruch formulieren kann, das müssen Juristen bitte jetzt nochmal erklären, aber es ist definitiv möglich, dass der sich mehrfach befasst mit einem Thema oder auch mit der exakt gleichen Petition. So lese ich diese Grundsätze.
Mhm, sehr schön.
Ja. Dann hattet ihr über den Deutschen Wald gesprochen, dem geht's nicht besonders gut. Der hat nur ganz geringe Flächenzuwächse gehabt und was den Holzbestand angeht, also die Masse, ist der sogar stagniert in den letzten 10 Jahren. Das hatte Holger völlig richtig vorgetragen und dann hatte er sich noch versucht zurückzuerinnern an ein anderes Interview oder so, was er mal geführt hat. Ja, Bäume sind quasi nur in den ersten Jahrzehnten ihres Wachstums eine gute CO2-Senke. Sind es 50 Jahre oder waren es 100 oder so? Ich habe gedacht, das lässt sich doch bestimmt ganz schnell beantworten. Und vielleicht ist es auch so und ich habe einfach nur falsch gesucht. Aber das scheint mir auf jeden Fall eine starke Vereinfachung zu sein. Kurz gesagt, ich bin in einen Kaninchenbau gefallen und weiß jetzt, dass Baumwachstum echt kompliziert ist. ja, du lachst schon und diese für den Alltag der HörerInnen wahrscheinlich sehr hilfreichen Erkenntnisse möchte ich natürlich nicht für mich behalten, wenn du erlaubst, nämlich zuerst mal zum Verhältnis von CO2-Mengen und der Biomasse, die so in einem Baum oder im Wald steckt. Also je nach Baumart ist das sehr unterschiedlich, wie viel CO2 so ein Kubikmeter Holz bindet, wobei man korrekterweise ja sagen muss, der Kohlenstoff wird gebunden und der Sauerstoff wird wieder abgegeben von den Blättern im Wachstum. zum Beispiel in einem Kubikmeter Buchenholz, die Buche ist ja, ich glaube, sogar der häufigste Baum im Baumbestand in Deutschland, in einem Kubikmeter davon stecken rund 340 Kilogramm Kohlenstoff. Für dieses Wachstum hat der Baum aber der Atmosphäre ganze 1,25 Tonnen CO2 entzogen. Das also klingt erstmal ganz cool, ja, dass man da quasi mit einem Faktor das den Wert größer macht, wenn man das ausrechnet. Allerdings gibt es da auch dann ein schönes Rechenbeispiel der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Das finde ich sehr realitätsnah, weil man ja heute beim Flugticket buchen immer angeboten bekommt, ja, wollt ihr nicht auch einen Baum pflanzen? Rechenbeispiel lautet, für die Kompensation zum Beispiel eines Fluges von Frankfurt am Main nach Mallorca, um da den CO2-Ausstoß einer vierköpfigen Familie von rund 2800 Kilogramm CO2 zu kompensieren, da bräuchte es das komplette Wachstum eines ganzen Jahres, das ein Buchenwald auf einer Fläche von 50 mal 50 Metern hinbekommt. Ja? Also nur für diesen Einflug. Also 50 mal 50 Meter ist schön, das kann man sich noch vorstellen, aber da, also quasi ein Buchenwald, also da stehen dann ein paar Bäume und das ganze Jahr über sind die gewachsen, nur um quasi diese Flugemissionen wieder einzusammeln aus der Luft. Fand ich sehr eindrücklich. Ja, bei dem Baumwachstum, ich glaube, ganz falsch liegen wir da nicht, dass das in den ersten Jahrzehnten schneller ist und dadurch auch mehr gebunden wird. Aber das hängt sehr stark von der Baumart ab. Bei der Buche zum Beispiel ist der Unterschied nicht so krass. Die wächst relativ lange, auch noch im hohen Alter. Und tatsächlich kann dieses Wachstum und die Menge an gebundenem CO2 über so lange Zeiträume nur sehr schwer seriös vorhergesagt werden. Und das hat wiederum auch mit dem Klimawandel zu tun. Das fand ich tatsächlich noch sehr interessant. Also natürlich ist irgendwie logisch, dass Faktoren wie das Wetter oder so gerade in den ersten Jahren das Wachstum ganz stark beeinflussen oder ob der Baum überhaupt überlebt. Auch menschliche Bewirtschaftung spielt eine Rolle. Also wenn wir zum Beispiel aus einem Wald ein bisschen ein paar junge Bäume entnehmen, die vielleicht zu dicht an anderen Bäumen dran stehen, dann wachsen dafür die verbleibenden besser, ne? Oder auch im negativen Sinne können wir es natürlich auch beeinflussen. Und die Technische Universität München hat tatsächlich vor 2 Jahren eine Studie gemacht, wo sie das für die Buche, hier ist sie nochmal, untersucht haben, wie sich das Wachstum über die vergangenen Jahrhunderte da entwickelt hat. Das unterscheidet nämlich sich ganz stark. Zum Beispiel im Jahr 1850, Bäume werden schon sehr lange untersucht, das ist ganz toll, im Jahr 1850, da waren 100 Jahre alte Buchen durchschnittlich so, nur halb so dick, wie 100 Jahre alte Buchen heute sind. Ja, das heißt, im Jahr 2000, also heute könnte es sich noch ein bisschen verändert haben.
Noch mal dicker. Mhm.
Ja, genau, weil die offensichtlich in vielen europäischen Regionen, da wo zumindest diese Messungen herkommen, vom Klimawandel profitiert hat. Ja, also das Klima hat sich verschoben in einen Bereich, der für die Buche optimal ist, ist aber vielleicht am Mittelmeer nicht unbedingt so und natürlich auch für andere Baumarten wiederum ganz anders. Das bedeutet, zum Beispiel bei der Buche ist dann die Frage, wann kippt dieser Effekt vom Positiven wieder in den negativen Bereich, ne, Stichwort Walderhebung, die Holger vorgestellt hat, der Wald durchschnittlich ist jetzt schon mehr ein CO2-Emittent als eine Senke. Ne? Und wenn wir jetzt überlegen, wir versuchen zum Beispiel durch Baumpflanzung unter anderem negative Klimawandeleffekte zu kompensieren, dann können wir den Kompensationseffekt dieses Baumwachstums gar nicht so gut abschätzen, weil wie gut die wachsen, hängt von dem Verlauf des Klimawandels selbst ab. Das ist doch Wahnsinn, oder?
Zu viele Variablen. Wir brauchen KI.
Oh Gott. Ja, vielleicht. Genau. Und damit wären wir auch schon bei meinem dritten Thema für heute wunderbar, nämlich der von Holger mitgebrachten Angststudie, wo der Klimawandel nur auf Platz 14 gelandet ist. Da habe ich mir nämlich gedacht, boah, diese Versicherungsstudie, die ist ja echt interessant, aber ich hätte schon gerne einen Methodenbericht mit dem Wortlaut dieser Fragen. Der ist nämlich, so dachte ich erst, nirgendwo verlinkt, aber man findet den tatsächlich, wenn man googelt. Und gefragt wurde wörtlich so in dieser Befragung, dass da gesagt wurde, ja Leute, ihr könnt eine Skala angeben von 1 bis 7 in ganzen Zahlen. Und dann war die Formulierung, ich habe gar keine Angst, Punkt, Punkt, Punkt. Ne, bis sehr große Angst davor, dass. Und dann kommen diese Aussagesätze, wie zum Beispiel einige ich-bezogene Sätze, zum Beispiel, dass ich Opfer einer Straftat werde, oder auch eben allgemein formulierte sind da viele, zum Beispiel, dass der Klimawandel dramatische Folgen für die Menschheit hat. Und ich habe den mal verlinkt, das ist wirklich nur 2 Seiten lang, da alle diese Fragen stehen auf einer Seite und da sieht man dann schon, ne, da steht halt eine so eine Formulierung und man kann da sicherlich sehr lange drüber diskutieren, wie nah jetzt eine bestimmte Formulierung an der Lebensrealität und an quasi dem Angstmodell der individuellen Befragten ist. Und Ich habe dann dazu mal geguckt, wann war denn der jüngste Deutschland-Trend, der ja immer nach den wichtigsten Problemen für die Politik fragt. Das ist eine andere Perspektive. Das war Anfang September. Und da haben wir Umweltschutz und Klimawandel auf Platz 4 mit dem gleichen Wert wie soziale Ungerechtigkeit auf Platz 3 und dann mit etwas mehr Punkten die Wirtschaft und dann mit großem Abstand Zuwanderung und Flucht auf der 1. Und das fand ich nochmal interessant so als Kontext, weil ich glaube, dass die Perspektive hier eine große Rolle für das Antwortverhalten spielt. Ne? Also es kann ja sein, dass die Leute dem Klimaschutz eine höhere Bedeutung beimessen, auch dem, dass wir als deutsche Bundesrepublik Klimaschutz betreiben, aber selber nicht so viel Angst davor haben, weil sie sich denken, puh, ich lebe jetzt nicht irgendwie direkt an der Wupper irgendwie und mein Haus wird mir weggeschwemmt. So eigentlich werde ich das hier irgendwie schon aushalten, wenn es ab und zu mal Starkregen gibt, ne? Sage ich jetzt mal sehr salopp. Und ich glaube, das spielt da eine große, große Rolle. Und man hat dann vielleicht im Kopf, ja, ja, durch Klimawandel wird es Migrationsbewegungen geben. Aber das habe ich ja schon gesagt, dass ich Angst vor Einwanderung habe. Insofern, ne, ich spinne jetzt rum und sage damit nur, dass das eben noch ganz spannend ist, ja, wie man das liest. Weil ihr habt das recht pessimistisch gelesen, zum Beispiel mit dem Klimawandel. Und ich dachte mir, ja, vielleicht ist da noch mehr Bewusstsein in den Leuten da, als ihr jetzt vermutet habt.
Ich hoffe, es ist so.
Das hoffe ich auch.
Das war's?
Das war's.
Dann vielen herzlichen Dank und ein schönes Wochenende.
Danke auch.
Und da sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Wie immer bedanken wir uns recht herzlich, dass ihr diese Sendung überhaupt möglich macht. Falls noch nicht, dann schaut mal auf wochendämmerung.de. Wir bieten euch mehrere Wege an, wie ihr uns unterstützen könnt. Direkt aufs Konto, ein Abo bei Apple Podcasts oder auch bei Steady. Und wer bei Steady...
Oder uns auf der Straße so schwarze Koffer übergeben mit kleinen, nicht nummerierten Scheinen.
Auch immer gern gesehen.
Super, super Sache. Passiert hier in Berlin ja ständig.
Ja, ja, oder?
Nur nicht uns.
Ja. Bei Steady gibt's die Ultras und den Fanclub. Wenn ihr da Mitglied werdet, lesen wir sogar noch am Ende jeder Woche euren Namen vor. Und das kommt jetzt.
Dins 1. Okay, also vielleicht ist es auch ein Anreiz, wenn du sagen willst, nicht und das kommt jetzt, sondern und Holger hasst es oder so.
Das stimmt. Das ist vielleicht was ein Anreiz. Der Wahrheit entspricht, Holger hasst es.
Es gibt so Tage, da hasse ich's, ja.
Heute zum Beispiel.
Dins 1.
Holger, wann kommt NSFW 100? Fragezeichen.
Martin Afanasiev.
US-Bürger, die im Ausland leben, sind wahlberechtigt. Sie müssen sich in dem US-Bundesstaat registrieren, in dem sie zuletzt gewohnt haben. Auch wenn sie keinen festen Wohnsitz mehr in den USA haben. Jetzt ist die Zeit dafür. Weitersagen.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack hat sich in Lissabon verliebt und genießt jetzt zu Hause Fischkonserven von Thiago Ferrara.
Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Oliver Delpys Verlobter, der schon 9000 Kilometer von ihm entfernt ist.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldeckerfahrrad.
Erik Fröhlich.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Hüll.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jule Krohn.
Der Dösewicht ist nun in Santiago angekommen und kann nur vom Camino Francais abraten. Lauft lieber andere Routen wie den Camino Portugues oder Primitivo und spart euch diesen Massentourismus.
Camino Francais, da stehen wahrscheinlich wieder überall französische Touristen im Weg rum.
Vielleicht.
Eigentlich müssen wir da auch mal, wir haben doch hier so einen Lautsprecher. Also ich habe den Verdacht, dass französische Touristen immer im Weg rumstehen, wenn ich so in Berlin-Mitte unterwegs bin. Wie ist das bei euch? Lasst doch mal einen Kommentar da.
Call to Action.
Call to Action, super Sache. Ja. Call to Action finde ich total blöd. Wie findet ihr das? Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Olaf und Fiete, haben wir alle anderen vergessen, dem Holgi zum Geburtstag zu gratulieren. Oder der Holgi hat's ausgelassen. Nachträglich alles Gute, immer einen Tag jünger als du. Sorry.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Wing Commander Lord Flashards, Verbotsliste zur Rettung der Welt, ab sofort verboten ist, Schlafmangel.
Simone Stolz.
Wenn man den verbieten könnte, das wäre super. Joachim Urlas.
Sodamus und so weiter.
Jens Fehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Janine Schöne.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Schnauzt die Europagegner und so weiter.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Sebastian verweist auf Nibbler, der auf die Frage, was ist denn bitte Temu, antwortet. Als Boomer kennst du die Art von Warensortiment vielleicht besser unter dem Namen Nanunana.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Moste Techi wünscht Holgi dem Bruchpiloten der Herzen, dass die Prellungen bald heilen mögen. Der Rest ist nur Blech.
Sebastian Banse.
Was ist aber auch ein Pech mit meinen Mopeds dieses Jahr? Dieses Jahr ist so insgesamt ein total beschissenes Scheißjahr. Irgendwie. Die Aufträge brechen weg, die Mopeds brechen weg, die Eltern brechen weg, die Rippen brechen weg, alles bricht weg.
Ich bin noch da.
Ach, wer weiß mal, wie lang noch.
Oh.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Alice und Biele.
Peter Lachani.
Jan Blendek.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Lise grüßt die Katana.
Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Antonio Coimbra de la Coronia y Acevedo.
Gian Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Aristoteles schrieb, Männer und Frauen sollten nicht zu alt und nicht zu jung sein, um zu heiraten und Kinder zu zeugen. Daher ist das ideale Alter für Frauen 18 und für Männer 37. Ach, die Klassiker.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Es ist Herbst auf dem Feld, die Kürben.
Es ist Herbst.
Herbst. Meinst du das Absicht, ja? Stimmt das Absicht?
Ja, natürlich.
Ja, okay, Herbst.
Ich weiß, ist das nicht von Matthias Varkus oder hat er das auch nur geklaut?
Keine Ahnung.
Naja, Felix, der immer noch einfach nur, Matthias Varkus kann man übrigens super folgen, lustiger Typ, so in den sozialen hier. Was habe ich gesagt?
Felix, hast du gesagt.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Eineckiges Gesicht und so weiter.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Martin Barfuß gähnt sich ins Wochenende.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Doc Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
F&H.
Annika H.
Simon Hägler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam, Jenny und Stefan Herzog.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Der neue Generalsekretär der SPD gehört nicht zu den Befürwortern des Ausbaus der Schienenwege in Deutschland. Lars Klingbeil wird es freuen.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Haben wir auch nicht drüber gesprochen jetzt, ne?
Ja, ich halte das auch da alles nicht mehr aus. Also wirklich. Ich meine, Kühnert finde ich schon stark, dass der sagt, okay Leute, ich bin krank. Oder ich bin nicht gesund genug, man weiß ja nicht, was er hat, ich bin nicht gesund genug, um diesen Job zu machen, als Fraktionsvorsitzender war er, ne? Ich bin nicht gesund genug, um diesen Job zu machen und darum mache ich ihn jetzt auch nicht mehr, finde ich zumindest beeindruckend, weil das ist, also wenn so jemand wie Kühnert so einen Schritt macht, dann muss es dem echt nicht gut gehen.
Ich weiß übrigens die Antwort auf die Frage, was er hat.
Ja, was denn?
Geht dich einen Scheißdreck an.
Ja, das hat er wohl. Ja. Natürlich geht mich das scheiße, aber ich will es wissen. Ich wohne schließlich auch in Tempelhof. Ich habe ja schon, als ich beim Arzt war die Woche, da habe ich gedacht, vielleicht begegne ich dem ja irgendwo, dann quatsche ich den an. Ich bin so eine arme Sau.
Mann, ey. Hatten wir Pia und Thomas schon?
Keine Ahnung.
In Hausenbach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Uroma eine Uhr um, ist Uromas Uhr um die Uroma drum.
Tobias Johannes.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikaze.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski. Wir sind keine Kanzler. Ich wollte Agnes sagen, weil ich schon das Knowles im Kopf hatte. Verrückt.
Jessica Kugoy.
Dr. Helmut Kohl.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kulfink.
Fabian Lange.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Robert Manik.
Wolfgang grüßt Mila.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nietzsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Neul.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Gruß vom Fresh Cuber Roland und so weiter.
Ey du Opferkathole.
Michael Ott.
Nils Plantheut.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe gratuliert heute ganz einfach dem eigenen Erstgeborenen zum 12. Geburtstag. Oh,
happy birthday. Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Regierung lässt Hochwasser an der Grenze abweisen und in Herkunftsländer zurückschicken.
Michael Reißler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie...
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
This is Sparta.
Daniel Stark.
Christian Steffen.
Jan und Steffi.
Pommesstein.
Saunaziegelstein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Wir haben so einen gewissen Steinschwund hier, ne? Mhm. Steine werden knapp
dafür
in der Wochendämmerung.
Dafür wird's Herbst.
Das stimmt. Larissa Struzina.
Günther Stück.
Claudia Tarzow.
19.
The revolution will not be brought to you by Audi or Tesla. Oh, Audi darf man nicht sagen, sonst flippen alle Audi-Fahrer aus, ne?
Mhm.
It's called Audi! The revolution will not be brought to you by Audi or Tesla. There will not be one more lane to fix it. The revolution will not have a drive-through. The revolution will be live.
Somebody
will not be able to stay home, brother.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
haben Federweißen besorgt und Priscilla und Gwyneth Molesworth backen Zwiebelkuchen dazu nach altem Pfälzer Rezept. Geheimrezept.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Schon gewusst, Alkoholiker und so weiter.
Martin Wiedmann.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Sascha wünscht allen einen schönen Sommer, Witte.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung, wünscht ein schönes Wochenende und streut mal wieder Werbung für den Lila-Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Ich habe jetzt 3 Wochen geübt, mit dem Anus zu atmen und was soll ich sagen? Zu 50% klappt schon, also ausatmen geht, warte jetzt auf eine adäquate Mundspülung.
Me too. Es ist mir zu viel. Schreib wieder Martin Balasch da rein, bitte.
Nee, mach's fertig, Martin, mach's fertig. Weil entweder kann sie es selber nicht vorlesen oder ich lese es vor. Xi, ka, bnau, wop,
bak. Schinza.
Bitwo, bhe, ktpobn, ak, bap, hnai, peo, brief.
Okay, also ganz hinten.
Ah, klingonisch.
Ganz hinten steht das war Niedersorbisch. Aber gucken wir mal noch, was er uns diesmal reingeschrieben hat. Sprache erkennen. Eine Frau, die dich isst. Mhm. Hatten wir letzte Woche schon so ähnlich, ne?
Die Frau will dich essen oder so ähnlich, mhm, ne? Mann.
Also die Sprache war ukrainisch wieder.
Mhm. Ich dachte niedersorbisch.
Ja, da steht, das war niedersorbisch, aber anscheinend...
Vielleicht sind die Ukrainer alle Niedersorben.
Im Geheimen.
Ja.
Und wir das alle heißt, haben
wir
siedeln es nicht
die einfach, gemerkt. Wir siedeln die einfach alle in die Lausitz um und dann flippen die Nazis in der Lausitz komplett aus.
Das ist, glaube ich, nicht so viel Platz.
Ach komm, da wohnt doch keiner.
Naja. Vielen herzlichen Dank übrigens.
Ja, danke auch von mir, ich lebe davon.
Und das war die Wochendämmerung vom 11. Oktober 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.